Eine weitere Ausgabe von Tree TV. Das Schöne an diesem Format ist ja, dass wir hier auch mit dem offenen Blick Gäste einladen können, die nicht unbedingt ein Buch geschrieben haben müssen, sondern die vielleicht auch Suchende sind, Zweifler sind, die auf verschiedenen Feldern spielen, aber wie viele von euch da draußen nachdenklich geworden sind, spätestens als sie festgestellt haben, dass das, was in der Zeitung steht, das, was im Fernsehen kommt, so in der Realität nicht unbedingt wiedergespiegelt wird und sich auf die Suche machen nach, was stimmt denn eigentlich, was ist überhaupt noch richtig, was ist mein richtiger Weg. Und einen solchen Gast haben wir heute hier, nämlich Heiko Schöning. Herr Schöning, guten Tag.
Dankeschön.
Herr Schöning, wir wollen mit Ihnen heute über sehr viele Dinge reden, am Ende auch über dieses Spiel Wirkraft. Ein Spiel, was eine Idee in Spielform auf den Tisch bringt, die ja im Kern eine Botschaft von Rudolf Diesel versucht, unter die Leute zu bringen. Rudolf Diesel, sieht man auch hier auf dem Tisch, hat ja mal gesagt, dass ich den Dieselmotor erfunden habe, ist schön und gut, aber meine Hauptleistung ist, dass ich die soziale Frage gelöst habe. Er ist der Erfinder des Solidarismus. Das wird jetzt nicht vielen Leuten was sagen, weil sie sagen, Diesel, da fällt mir spontan ein Dieselskandal. Ja, der hat den Dieselmotor erfunden, Rudolf Diesel ist schon lange tot, Solidarismus, was? War auch jemand, der sich für die soziale Frage interessierte, genau wie Marx und Engels, nur hat es hier versucht, anders zu lösen. Das Buch, 1903 erschienen, wurde, glaube ich, 10.000 Mal gedruckt, ein paar wurden davon verkauft, ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Wir wollen in diesem Gespräch auch uns der Frage widmen, warum das so ist und ob es nicht höchste Zeit ist, sich wieder diesem Grundgedanken von Diesel zu nähern. Wir wollen über das Spiel reden und wir wollen vor allem uns die Frage stellen, ob Sie vielleicht als Botschafter arbeiten können in dieser Frage. Glaube ich, das kann man sagen. Aber bevor wir da einsteigen, das ist ja das Spannende an diesem Format, wollen wir Sie mal als Person beleuchten, weil ich finde, das ist spannend, weil Sie für mich jemand sind, der stellvertretend für viele da draußen eins von sich sagt, er kann das, was sich da draußen abspielt, er kann dem nicht mehr weiter folgen, er will so einfach nicht mehr weitermachen und er macht auch so nicht mehr weiter. Können Sie mal beschreiben, was Sie hauptberuflich gelernt haben? Was Sie heute so nicht mehr machen wollen?
Ja, was ich hauptberuflich gelernt habe, das sind zwei Sachen. Ich habe zuerst, könnte man sagen, eine abgeschlossene Berufsausbildung gemacht und dann habe ich ein Hochschulstudium gemacht. Das erste, die abgeschlossene Berufsausbildung, möchte ich heute nicht mehr machen. Mhm. Denn was habe ich gemacht? Ich habe ein Offizierspatent. Ich war 1989 zur Bundeswehr eingezogen und habe mich dort auf 3 Jahre verpflichtet, SAZ-3, als Zeitsoldat.
Warum haben Sie das gemacht?
Das habe ich hauptsächlich gemacht, weil der Wehrdienst noch hochgesetzt worden ist, von 15 auf 18 Monate. Da ja die bösen Russen da standen, hat man sich gesagt, geburtenschwache Jahrgänge. Wir brauchen noch alle Männer jetzt 1,5 Jahre zur Wehrpflicht. Und ich war so ein Jahrgang, der halt damit zuerst beglückt worden ist. Und 1,5 Jahre als Wehrpflichtiger mit ja, kleinsten Aufgaben, das wollte ich auf keinen Fall. So bin ich dann zur Offiziersprüfzentrale hin, noch vor meinem Abi, habe mich dort mit beworben und wollte eigentlich 2 Jahre dorthin, also ein halbes Jahr länger und das eben als Reserveoffizier. Die wollten mich dann auch dort haben. Das war so wie so ein zweitägiger Assessment Center, würde man das heute nennen. Und man sagte mir aber, oh, das Kleinste, was wir jetzt haben, sind 4 Jahre. Da habe ich Nein gesagt. Und interessanterweise, da habe ich auch schon gelernt, was so alles geht, sagten die dann, okay, 3 Jahre. Und dann habe ich noch gesagt, gut, dann möchte ich aber zu mir ganz heimatnah versetzt werden.
Lübeck?
Genau, Lübeck. Weil ich dort noch Hochleistungssport gemacht habe und dann weiter trainieren konnte.
Rudern?
Richtig. Und das hat halt auch geklappt. Insofern war ich dann nur 10 Minuten von zu Hause weg, konnte die meiste Zeit eben auch zu Hause schlafen, was einen großen Unterschied macht. Und war dann tatsächlich erstmal für 3 Jahre bei der Bundeswehr. Ich war noch jung. So richtig durchschaut habe ich das Ganze natürlich noch nicht. Aber ich bin in eine super interessante Zeit geboren worden. Denn 2-3 Monate später ging die Mauer auf. Und in Lübeck war es so, dass wir dort auch noch den nördlichsten Übergang hatten. Die Berliner Mauer ist einen Tag vor unserem Durchgang aufgegangen. Das war in Lübeck-Schlutup. Und ich stand mit dabei. Und ich habe das miterlebt, wie so 2 Kilometer lange Trabi-Schlangen über diesen Grenzübergang gekommen sind. Die Menschen haben geweint in diesen Trabis. Es war eine ganz tolle Stimmung. Alle Einwohner Lübecks waren sozusagen da im Spalier gestanden, gefreut, Gitarren mitgebracht, Unmengen an Süßigkeiten in die Wagen hineingeschmissen, überall, wo noch ein kleiner Ritz war, ein offenes Fenster. Ich erinnere mich noch an eine alte Dame, die Schmalzstullen geschmiert hat und immer wieder auf ein Silbertablett hingebracht hat. Es war ein Volksfest. Und die Wiedervereinigung war was Tolles. Mhm. Ich habe es nur 2-mal in meinem Leben erlebt, dass in Lübeck, nicht, im hohen Norden, die Hanseaten mal auf der Straße getanzt haben. Das war zur Wiedervereinigung 89 und dann halt zur Fußball-WM 1990.
Okay.
Das waren die einzigen beiden Male.
Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, als Hanseat, man hört es ja auch, in Lübeck aufgewachsen. Wer sich in der Gegend auskennt, sagt, okay, dass jemand rudern geht, das ist nicht so weit weg, das ist dort, machen viele Leute, aber das ist natürlich auch eine schöne Metapher, weil man in so einem Boot, in so einem Ruderboot ja was lernt. Jetzt kennen jetzt nicht alle, die uns schauen, die modernen Ruderboote, die sehen ja nicht so aus, wie man das kennt, wenn man sich in so ein Boot von der Titanic begibt, das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Können Sie mal beschreiben, wie so ein Ruderboot, weil ich glaube, das passt gut zu dem, der Weg, den Sie fahren, was so ein Ruderboot ausmacht.
Oh ja, ich muss aufpassen, dass ich da nicht ins Schwärmen komme. Wir unterscheiden da ja so Wanderfahren mit Rudern und halt Rennrudern. Und ich habe natürlich Rennrudern gemacht und das sind ganz schmale Boote.
Mhm. Die sind nur so, ne? So 30, 40 Zentimeter. Ja, passt man gerade so rein.
Einer ist 30 Zentimeter schmal, das ist also so ein Schullineal. Und meine Lieblingsbootgattung ist der Zweier ohne Steuermann. Da sind nur 2 Menschen drin. Und der eine zieht auf der einen Seite, der andere zieht auf der anderen Seite.
Also mit 2 Händen.
Mit 2 Händen, genau.
Jemals eine Pinne, ne? Heißt das, denke
ich. Richtig. Okay. Ein Riemen,
ja.
Genau, da zieht man dran. Und das muss man absolut synchron machen. Das ist wirklich einer der technisch anspruchsvollsten Sportarten. Denn man muss so mit Puls 190, muss man immer noch die Balance halten und auch das Gefühl für den Vordermann noch haben oder den Hintermann.
Ja. Und man fährt ja mit dem Rücken zur Fahrtrichtung.
Richtig, das auch noch. Man vertraut sich gegenseitig und wenn man der eine halt mehr macht als der andere, dann geht das Ding um die Ecke. Mhm. Das heißt, man muss miteinander solidarisch halt wirklich durchkommen. Und auch unter höchster Belastung muss man immer konzentriert sein.
Also im Wettkampf.
Richtig, im Wettkampf. Und die wunderbaren Trainingseinheiten, wir haben so standardmäßig so 20 Kilometer am Tag gerudert.
Ihr spinnt doch alle.
Ach nee, das geht. Das war halt wunderschön und ich habe so einen Teil meiner Jugend auch auf dem Ratzeburger See verbracht, auch so beim Bundesleistungszentrum Ratzeburg, das kennen auch da viele. Da bin ich auch in Renngemeinschaft auch gefahren. Das ist schon was ganz Schönes. Also man sitzt buchstäblich in einem Boot.
Mhm. Wenn man nicht zusammenarbeitet oder aufeinander achtet, nicht so, sich solidarisch mit dem anderen erklärt, dass man einfach sagt, okay, das Boot ist nur so stark wie das schwächste Glied, man hat auch einen schlechten Tag, dann kommt man halt nicht an am Ziel und man gewinnt eben nicht. Und es ist ja auch ein Dauersprint, muss man sagen. Das Ruder ist ein ziemlich harter Sport, man kann davon leider gar nicht leben. Das ist viel härter trainieren als Fußballer, man kann nicht davon leben. Aber was ist denn das, was einen daran so begeistert? Weil ich kenne ein paar Ruderer und die machen das, die kommen davon nie mehr los. Also selbst mit 70 treffen die sich später noch in ihrem alten Clubhäuser, die immer sehr schön gelegen sind, auch in Berlin. Und rudern immer noch, nicht auf dem Niveau, aber sie rudern immer noch. Was ist das Faszinierende daran, dass man davon nicht mehr loskommt?
Es ist, glaube ich, die Verbindung von eigenem Körpererlebnis und der Natur und das Dritte mit den anderen Menschen, mit denen man zusammenrudert. Es gibt auch natürlich die Einzelfahrer, die Einerfahrer. Oft sind das auch mal etwas besondere Charaktere. Aber auch das ist schön, halt auch natürlich nur mal mit sich selber zu sein. Aber diese Einheit von Boot, Gleiten und man hat dort einen rhythmischen Sport. Das heißt, man hat einmal eine Belastung und dann wieder geht man vor wie ein Gummiband gespannt, entspannt man sich und dann wieder geht man hart zu. Das ist also wie beim Fahrradfahren, dass man eben sozusagen immer wieder Tritt, Entspannung, Tritt, Entspannung, nur halt in einem wesentlich komplexeren und ja, anspruchsvolleren Zyklus.
Weil man mit dem Schlitten ja mit dem Sitz auch nach vorne geht, das muss alles klappen, der Rücken muss, die Position, es muss alles stimmen, sonst wird das eben nichts. Mhm. Wie ist es in einem Achter? Ist das so ähnlich oder wird das dann noch anspruchsvoller? Oder kann man es gar nicht vergleichen?
Nee, also das Anspruchsvollste, das sagen eigentlich fast alle Ruderer, das anspruchsvollste Boot ist tatsächlich der Zweier ohne Steuermann. Mhm. Interessanterweise können auch nicht alle Ruderer halt auch einen Zweier ohne fahren. Mhm. Und schon gar nicht gut und schnell.
Gibt es Zweier mit?
Es gibt auch einen Zweier mit, ja.
Da sitzt dann noch ein dritter Mann drin, oder?
Der da steht ist noch ein Steuermann drin, ja.
Okay.
Und das ist aber für viele so die Höchststrafe. Das nennt sich auch Wassertaxi.
Okay.
Weil es das langsamste Boot ist.
Das ist natürlich klar.
Da muss man noch so einen Steuermann mitschleppen und das Boot ist sogar noch langsamer als ein Einer.
Ja, okay.
Das ist dann eher was für die ganz großen, harten, schweren Kerle.
Mhm. Okay. Sie haben diesen Sport ausgeübt und der hat Sie fasziniert, auch geprägt, wie ich das bei vielen Ruderern kenne, und macht was mit einem. Ich glaube, das sieht man bei ihm, werden wir im Gespräch auch ausarbeiten, als roten Faden, wo man sagt, vielleicht hat der das Rudern das aktiviert oder es ist durchs Rudern entstanden, ich weiß es nicht. Aber kommen wir zurück zur Bundeswehr. Sie waren Offizier und dann war ja nach 3 Jahren Schluss. Man wird in dieser, wenn man sich verpflichtet bei der Bundeswehr, damals war das so, auch besser bezahlt, als wenn man W15 hieß es ja, glaube ich, damals war. Mhm. Also ein bisschen Geld bleibt auch übrig, wenn man auch zu Hause wohnt, hat man diesen blöden, wahnsinnigen Naturelle, wie sie es immer nennt, ja nicht, dass man am Wochenende nach Hause fährt. Was war nach 3 Jahren? Schluss gemacht, warum?
Ja, noch eigentlich, die Zeit war ja noch interessanter. Also ich war ja erstmal dann halt Offiziersanwärter. Wir hatten in Lübeck dort als erstes Blocks geräumt. Und zwar 2 ganze Häuser haben wir geräumt für Übersiedler. Denn es kamen ja ganz, ganz viele Menschen rüber. Die mussten ja irgendwo bleiben. Mhm. Und das war auch schon mal eine tolle Erfahrung. Ich habe dann sozusagen Wachdienst geschoben. Also quasi wie ein Hausmeisterdienst für die Menschen, die halt vom Osten nach dem Westen gekommen sind und dort auch ihre Kinder mitgebracht haben. Also wir standen morgens um 7 halt in Reihe und Glied und dann gingen halt die Schüler an uns direkt vorbei halt zur Schule. Also unglaublich tolle Zeiten, dass man wirklich gemerkt hat, hallo, es geht halt, es geht halt eben auch anders und friedlicher. Die ganze Zeit, die ich ja mitgemacht habe, war eine Zeit der Abrüstung. Man muss ja sehen, das waren 2 verfeindete Armeen, sozusagen angeblich. Und man hat gemerkt, hallo, das geht hier ganz gut und friedlich zusammen. Es ist eigentlich eine der größten Erfolgsgeschichten der neueren Menschheitsgeschichte. 2 angeblich so verfeindete Armeen sind zusammengekommen. Und was ist passiert? Kein Toter. Mhm.
Noch nicht. Naja, die haben dieselbe Sprache gesprochen. Das ist natürlich auch geschichtlich insofern einheitlich, dass ja natürlich ein Staat damals geteilt wurde, hat ja mit der deutschen Geschichte zu tun. Und die waren ja beide eben auch Blockvertreter. Ich erinnere mich insofern ganz gut daran, weil ich mich natürlich mit Willy Wimmer sehr intensiv dazu unterhalten habe. Und der hat damals im Verteidigungsministerium gearbeitet und musste die ganzen administrativen Wahnsinn im Hintergrund regeln. Und man konnte ja nicht sagen, wir machen das so wie XY, das haben wir schon mal früher gemacht. Das hat es ja vorher nicht mehr gegeben und danach auch so nicht mehr. Also, dass eine solche Revolution so friedlich, ohne Schuss, ohne alles abgegangen ist, muss man sich heute noch die Frage stellen. Ich weiß nicht, wer hat da die Hand drüber gehalten? Aber das stimmt schon, das ist schon richtig.
Es waren gute Männer, wie halt auch Willy Wimmer im Hintergrund, die das halt mit einem guten Kompass auch gemanagt haben. Das muss man auch mal sagen.
Aber eben auf beiden Seiten auch verantwortungsvolle Offiziere, die gesagt haben, lass uns das mal über die Bühne bekommen, und zwar friedlich, weil es auch eine Chance gesehen hat. Sie haben nach 3 Jahren bei der Bundeswehr Schluss gemacht.
Genau, ich habe sogar auch versucht, früher rauszukommen. Man hat mich nicht ganz gelassen, leider.
Warum wollten Sie früher raus? War es so langweilig?
Ja, natürlich. Also wir haben die Kaserne halt auch runtergefahren, dicht gemacht. Man muss ja sagen, die westdeutsche Bundeswehr, die hatte 500.000 Mann, ja. Soldaten drunter, die NVA nochmal, ich glaube, etwa 180.000 dazu. Und wir haben in der Zeit die Armee drastisch reduziert. Das heißt, war es dann nur noch ein Drittel des Ganzen. Also ganz viele Standorte sind geschlossen worden. Das Gerät ist halt verscherbelt worden, unter anderem in die Türkei. Das war mir damals schon nicht sehr lieb. Ja. Und es herrschte so eine, sozusagen auch so quasi, so eine Untergangsstimmung. Die Bundeswehr früher war eher so eine Beamtenwehrarmee. Und heute hat sich das sehr geändert. Ja. Mit immer mehr Salamitaktik ist es dazu gekommen, dass etwas, was damals undenkbar gewesen ist, die Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt worden ist. Das hat es damals nicht gegeben.
Das stimmt. Waren Sie damals ein politischer Mensch?
Nein, war ich nicht. Nicht insgesamt. Ich habe natürlich politisch auch gedacht. Und so eins meiner ersten Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, hier läuft was ganz grundlegend falsch, war der Fall von Bad Kleinen. Viele erinnern sich davon noch. Da ist ein RAF-Terrorist erschossen worden von einer Polizeispezialeinheit. Und das wurde als Selbstmord verkauft. Und schlicht und ergreifend, und ich weiß es heute als Mediziner ja noch besser, das war halt ein Totschlag im Affekt. Mhm. Der Terrorist hat dieser Truppe halt erschossen und ein anderer hat ihm einen aufgesetzten Schuss im Gleisbett halt gegeben. Und die Politik hat es versucht zu vertuschen. Das war damals Kohl und Seiters. Seiters ist dann noch auch zurückgetreten. Und die haben eigentlich aus Staatsräson haben die versucht, das zu vertuschen, anstatt zu sagen, Leute, hier ist was Schlimmes passiert, das hätte nicht passieren dürfen, die Polizei hat jemanden erschossen, das sind sogar besonders Trainierte, aber trotzdem hat davon ein Mensch falsch reagiert. Mhm. Warum nicht das offen so zugeben und zu sagen, auch unsere Polizisten, unsere Spezialeinheiten sind keine Götter. Aber was hat man gemacht? Man hat es versucht, halt unter den Tisch zu kehren. Und das hat meine ersten Zweifel an der Aufrichtigkeit des gesamten Staates natürlich schon erschüttert. Mhm.
Herr Schöning, kommen Sie aus einem autoritären Haushalt?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin in Lübeck aufgewachsen, sozusagen ganz normal, eigentlich aus einem Arbeiterhaushalt. Ich hatte das Glück, halt eine sehr gute Schule zu haben, mit teilweise guten Lehrern. Also ich habe in meinem Leben halt gar nicht viele Vorgaben bekommen, sondern musste mir das meistens halt immer selber erarbeiten. Mhm. Das ist eine Bürde, aber auch halt insgesamt halt auch ein Vorteil. Mhm.
Was haben denn Ihre Eltern eigentlich dazu gesagt, dass Sie sich bei der Bundeswehr verpflichtet haben?
Eigentlich nichts dazu. Ich hatte immer halt die Freiheit, das zu tun, was ich wollte. Und es war eher so, dass man da auch gesagt hatte, also bei uns gab es halt auch nicht keine vielen großen finanziellen Ressourcen, war es dann eher auch eine Entlastung, dass ich zur Bundeswehr gegangen bin und gleich nach dem Abitur halt ein regelmäßiges, ordentliches Gehalt gehabt habe für die Zeiten. Das heißt, ich konnte mich selber finanzieren dazu und habe schon halt etwas zurücklegen können für mein Studium. Mhm. Das wäre sonst halt nicht möglich gewesen.
Da sind wir beim Studium, der Beruf, den Sie dann ergriffen haben. Ich will nicht sagen, dass es das Gegenteil von dem ist, was ein Soldat ist, aber Sie sind Arzt geworden, um es mal so zu sagen.
Richtig.
Und als Soldat verletzt man auch andere Menschen ab und an. Und als Arzt heilt man Verletzten oder versucht, den jedenfalls zu heilen. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ach, Soldat war ich jetzt, jetzt werde ich Arzt? Mhm. War das von vorher schon klar, dass man bei der Bundeswehr Geld verdient, um sich das Medizinstudium zu verdienen, oder hat sich das ergeben?
Ja, das hat sich im Laufe der Zeit ergeben, denn ich hatte gemerkt, also das naturwissenschaftliche Interesse hatte ich immer. Ich hatte sogar schon probeweise einen Studienplatz für Pharmazie. Den habe ich natürlich gleich wieder zurückgegeben, weil ich noch aktiv war. Ich hatte aber dann gemerkt, bei der Bundeswehr, ich möchte genau diese Verbindung aus beiden, das Naturwissenschaftliche plus nochmal das Soziale. Denn dort bei der Bundeswehr bin ich ja in intensivsten Kontakt mit allen sozialen Schichten gekommen. Ja. Und das war sehr, sehr lehrreich. Ich habe wirklich halt auch gemerkt, wie andere ticken, was die Vor- und Nachteile sind und auch gesehen, welche Verantwortung man natürlich auch dafür hat. Ich bin ja ganz früh halt dazu gekommen, dass ich Verantwortung für 10 bis 30 Leute hatte und für Gerät in mehreren Millionen Budgetumfang. Aber insgesamt ging es mir da halt einfach um die Menschen, die halt dort eben gut durchzuführen. Und die beste Verbindung aus dem Sozialen plus halt dem Wissenschaftlichen war für mich Arzt. Und das hat sich auch genauso gezeigt. Das Studium hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm.
Sie sind heute ein Arzt, der sich vor allem mit Krebs beschäftigt.
Ja, genau. Das hat sich so als roter Faden durchgezogen.
Onkologe.
Ich hatte an der Charité studiert, Mein Schwerpunkt dazu war halt auch die Hämatologie-Onkologie, also Krebs dazu. Ich bin jetzt kein Facharzt für Onkologie, aber ich habe noch eine Zusatzausbildung noch gemacht als Psycho-Onkologe. Und schon nach dem Studium auch dort aktiv geworden. Und heute arbeite ich jetzt auch wieder teilweise in der Psycho-Onkologie. Das bedeutet also, dass man Menschen mit Krebs unterstützt, die tatsächlich Bedarf haben. Also es ist erwiesen, dass ein Drittel aller Krebskranken davon profitiert, wenn sie eine psychologische Unterstützung bekommen. Mhm. Sie leben länger und haben bessere Lebensqualität.
Was man auch sagen muss, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die bekommen Krebs, weil ihr Umfeld so ist, dass er sie krank macht. Sie kriegen dann, reagieren dann mit Krebs. Ich glaube, bei Frauen ist es oft so, dass sie eben aus einem Umfeld kommen, wo sie so unglücklich sind, um es mal sehr soft zu formulieren, dass sie Brustkrebs entwickeln. Mhm. Sie haben mit einem Kollegen um 2002 herum eine Firma gegründet in Berlin, die beratend tätig war bezüglich Krebspatienten. Sie haben aber nicht behandelt, noch keine Diagnose gestellt. Können Sie mal beschreiben, das war eine Art von Management, was Sie dort gemacht haben? Weil als ich das recherchiert habe, habe ich gesagt, aha, da war das schon damals so ein Dschungel, dass du jemanden brauchtest, der dir da durchhilft.
Genau.
Weil die Art der Behandlung so unterschiedliche Qualität hatte oder eben keine Qualität hatte. Beschreiben Sie mal, was haben Sie 2002 mit einem Kollegen entwickelt?
Ja, genau. Man kann das noch nachlesen. Es gibt noch einen Artikel von der Zeit von 2002. Die Lotsen war der Titel und so wurden wir dann genannt. Worum ging es? Ich habe einfach in meinem Studium gemerkt, dass ganz wenig beim Patienten ankommt. Ganz viel von diesen Ressourcen, von allen Sachen, kommt da eigentlich rein und beim Patienten kommt einfach zu wenig an. Was der eigentlich braucht in solch einer Situation, wenn man die Diagnose Krebs bekommt, ist vieles, vieles anders. Er braucht jetzt eigentlich einen professionellen Freund. Viele fragen dann im Verwandten- oder Bekanntenkreis herum, hat jemand Ahnung, kann jemand helfen? Mhm. Aber was ist, wenn dieser Freund nicht da ist? Es ging darum, durch diesen Krebsdschungel zu lotsen, und zwar mit medizinischer Erklärung, mit psychologischer Unterstützung und sozialen Services, also drei Sachen. Mhm. Also alles zu tun, außer halt, wie Sie richtig sagten, Diagnose und Therapie.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn man... Ein
professioneller Freund sein.
Ich habe gelesen, dass es immer noch so ist, wie das Schicksal eines Krebspatienten ausgeht, hängt ganz stark davon ab, mit welchem Arzt er durch Zufall auf welcher zuerst trifft. Wenn er das mit jemandem zu tun hat, der ein Anfänger ist oder der nicht so bewandert ist, dann hat er relativ schlechte Karten. Ich dachte, dass das relativ einheitlich geregelt sei, so wie die Verkehrsregeln. Oder bei der Polizei. Ja, da kriege ich ein Ticket, wenn ich über Rot fahre.
Nee, leider ist da nicht. Anders. Leider nicht. Und die Praxis zeigt es eben. Und das war vor, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her fast, da war die Sache noch ganz anders. Also Karl Lauterbach hatte das auch mal da gesagt, das ist wie ein Roulette eigentlich. Ob Sie jetzt den Wald- und Wiesenstandard bekommen oder den Goldstandard. Mhm. Das hängt von so vielen Zufällen ab. Und das war auch so. Mhm. Kriegen Sie jetzt die richtige Therapie? Oder vielleicht irgendwas anderes. Das hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Mhm. Und das drückt sich am Ende halt in Lebenszeit und Lebensqualität aus.
Was ist aus dieser beratenden Firma geworden?
Wir waren halt tatsächlich dort auch politisch aktiv. Ich habe das erste Disease Management Programm für Brustkrebs geschrieben. Ich saß im Panel mit Montgomery, der jetzt Ärztepräsident ist, mit Karl Lauterbach, mit den Vorsitzenden hier, den Chefs von der Techniker Krankenkasse, von der Barmer. Der Chef der Barmer hatte mein Unternehmen besucht und so weiter. Und auch so in der Politik eben habe ich da so ein bisschen reinschnuppern können, wie das Ganze dort läuft. Das hat sich alles ganz gut angelassen. Nur es ist ja so, wenn man so etwas macht, professionell macht. Und ich hatte 20 Mitarbeiter, Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter, dann braucht man eine Finanzierung, braucht man Geld. Ich hatte es erst selber aufgezogen und dann habe ich eben einen Teil meines Unternehmens an einen Investor verkauft, um die nächsten Schritte zu machen. Wir hatten auch noch eine Software, die eben diese ganzen Beratungsleistungen mit Daten sozusagen versieht, dass man immer besser wird, dass man immer darauf zurückgreifen kann und nicht sozusagen nur Buddy-Selling macht, also Beratung 1:1. Mhm. Sozusagen. Das war halt schon wirklich sehr modern. Heute Vor 5 Jahren etwa hat sich eine Firma gegründet, also über 10 Jahre später, die heißt Flatiron. Und die macht so in diesem Bereich so ziemlich das, was wir machen. Nur das Dumme ist, die ist von Google gekauft worden. 130 Millionen haben die da reingeschossen. Ist jetzt für 2 Milliarden an Roche verkauft worden. Und ja, ich kann nur sagen, na, was will wohl Google? Ja? Na, die Daten. Also das ist sehr, sehr zwiespältig. Und bei uns war es so, dass dieser Investor, ja, der ist pleite gegangen. Die haben sich verhoben damals in der New Economy, deren Geschäftsmodell Kaufen und Verkaufen stoppte. Die hatten dann kein Geld mehr, haben uns große Schwierigkeiten gemacht und die haben mir sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, so, du hast zwar die Mehrheit, aber hier unterschreib mal, du verkaufst uns jetzt die Mehrheit oder wir zahlen nicht mehr und das Ding geht in die Insolvenz. Und die wollten das halt in einen großen Privatversicherer dann halt verscherbeln.
Naja, die Versicherungen hatten schon daran Interesse, weil wenn eine Behandlung effizienter wird, auch schneller wird, dann spart das auch Geld. Weil wenn man an den falschen Arzt gerät oder nicht zufrieden ist, dann erzeugt man weitere Kosten für die Kasse. Von daher war das klar. Aber die Gefahr bestand natürlich auch immer darin, das war ja auch von Kritikern angemahnt, dass man sagt, okay, wenn man so etwas macht und da keine finanzielle Unterstützung hat von der Pharmaindustrie, dann wird es eh eng. Aber wenn man die Unterstützung hat, dann ist man in gerät man in Abhängigkeit.
Genau.
Als Sie damals mit diesem damit angefangen haben, war Ihnen aus rein wirtschaftlicher Sicht klar, dass es wahnsinnig dünnes Eis ist, auf das Sie sich begeben, wenn Sie mit einem Investor arbeiten müssen?
Das war mir im Grunde genommen klar. Also alle sagten, das ist ein Haifischbecken. Das habe ich gehört, das habe ich zur Kenntnis genommen, aber natürlich hatte ich da noch keine eigenen Erfahrungen dazu. Und naja, genauso ist es gekommen. Letztendlich stand ich vor der Entscheidung, dem Druck halt nachzugeben oder das Ding eben zu beenden. Und so ist es dann gekommen. Das war erstmal ziemlich bitter, aber tja, man hat immer die Entscheidung.
Aber das Motiv, damals diese Firma zu gründen, war schon, Patienten zu helfen.
Ganz genau.
So aber Sie waren der Geschäftsmann letztendlich. Ein Arzt, der dann eben sehen muss, da ist er in einem anderen Bereich, da gelten andere Regeln. Mhm. Und die sind nicht unbedingt fair.
Ganz genau.
Das ist halt so. Gut. Ja. Später haben Sie sind weiter im medizinischen Gebiet aktiv. Auch jetzt arbeiten Sie noch als Arzt in Hamburg. Ja, Sie haben etwas entwickelt, ich versuche es mit meinen Worten auszudrücken, wenn ein Mensch einen Schlaganfall zum Beispiel bekommen hat oder spontanen Herzstillstand oder klinisch tot war durch Ertrinken und der wird dann wiederbelebt, dann erhöht sich seine Überlebensquote um ein Mehrfaches, wenn man diesen Menschen schnell genug runterkühlen kann. So, und die Frage ist, wie soll das gehen, wenn man den irgendwo auffindet? Und da haben Sie ein Gerät entwickelt, das man quasi portable dabei haben kann, um eine solche Person runterzukühlen, um sein Leben zu retten. Habe ich das richtig formuliert?
Ja, das war schon ganz prima.
Wie heißt dieses Gerät?
Das Gerät heißt Caro-Cooler, also ein Kühlgerät, das die Karotiden kühlt. Die Karotiden ist der Ausdruck für die Halsschlagadern.
Das heißt, sie wollen eigentlich zum Gehirn.
Richtig, genau. Denn die Halsschlagadern sind sowas wie die Heizungsrohre zum Gehirn.
Ja, und wenn Sie die kühlen Sie das Gehirn und dann...
Exakt.
Und warum ist das so? Warum ist ein kühleres Gehirn nach Tod besser zu beleben als ein schon warmes?
Ja, es ist einfach so. Das Problem ist bei einem Herzstillstand der Sauerstoffmangel. Das ganze Gehirn kriegt keinen Sauerstoff mehr ab. So, was jetzt passiert, um es ganz einfach auszudrücken, ist eine akute Entzündung danach. Die Gehirnzellen sind nicht sofort tot, sondern sie sterben langsam ab und es ist ein Entzündungsprozess. Wenn man jetzt kühlt, unterdrückt man die Entzündung. Das kennen wir bei allen anderen Sachen, bei Sportverletzungen, wenn man sich halt irgendwie einen Kühlbeutel halt bei Zahnweh ranhält und, und. Entzündungen werden besser, wenn man sie kühlt. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch eben fürs Gehirn.
Und das heißt, da wirken dann auch Medikamente besser?
Nee, Medikamente haben jetzt damit erstmal gar nichts zu tun. Kühlung ist halt was Wunderbares, sehr nebenwirkungsarm, was man eben machen kann. Und es gibt, wir haben ja hier eine wunderbare Schneelandschaft dazu und da muss ich immer wieder an den Fall von Anna Bagenholm denken. Anna Bagenholm war eine skandinavische Ärztin, die mal mit ihrem Freund Ski gefahren ist und die ist unter eine Eisdecke eines Baches geraten beim Skifahren. Da kam sie nicht mehr raus und sie ist dort ertrunken. Hm? Man hat sie erst 1,5 Stunden später rausholen können. So, die war natürlich super gut gekühlt, aber tot, ertrunken. Nun wissen halt Mediziner, die so im Gebirge arbeiten, so wie die Skandinavier oder hier wahrscheinlich auch halt in Österreich, die wissen halt, dass es den Grundsatz gibt, man ist erst tot, wenn man warm und tot ist.
Okay, und das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist wahr. Also wenn Sie im Straßengraben jemanden sehen und nehmen den mit und denken Sie nicht gleich, der ist sozusagen tot. Da gab es schon viele, die waren nur alkoholisiert und sind dann in der Pathologie wieder aufgewacht.
Ja. Okay.
Also da kann man schnell ein falsches Urteil haben, indem man denkt, die sind schon tot, auch mit Geräten. Die zeigen das alles an, aber die leben noch. Und der Fall von Anna Bagenholm war so, die haben eben, nachdem sie 1,5 Stunden schon da eben da unter der Eisdecke war, haben sie rausgezogen und sie haben die Reanimation begonnen. Man muss sagen, so hat eigentlich sozusagen keinen Sinn. Nicht?
Also landläufig so nach 3 Minuten ist Schicht.
Ja,
Atemstillstand ist Feierabend.
In der Regel wird nur auch hier in Deutschland so 15, 30 Minuten reanimiert und dann wird es aufgegeben. Ja? Und die haben das noch gemacht. Und die tolle Nachricht, nach 3 Stunden, dann hatten die wieder einen Herzschlag und haben sie zurück ins Leben geholt. Und Anna Bagenholm lebt heute, und das Tolle sogar, ohne Gehirnschäden. 3 Stunden, das ist sozusagen der Weltrekord im Todsein und wieder ins Leben geholt zu werden. Und was war es? Sie ist super gut gekühlt worden. Mhm. Um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, ist es eigentlich nur die technisch-organisatorische Frage, wenn das Herz stehen bleibt, wie schnell kommt die Kühlung zu dir? Und das muss man eigentlich nur lösen. Mhm.
Das heißt, Sie haben ein Gerät gebaut oder kreiert, was das kann. Kann man ein solches Gerät heute kaufen? Hat das jeder Notarztwagen an Bord?
Nee, leider nicht. Also das ist noch halt ein schwieriges Thema, solche Dinge halt tatsächlich durchzusetzen und voranzubringen. Man braucht da sehr, sehr viel Geld dazu. Es war so, 2003 kamen halt große Studien raus, im besten Medizinjournal veröffentlicht, in Australien und in England, in Europa gemacht, dass man jedem 6. Menschen das Leben retten kann, wenn man kühlt. Da dachte ich, toll. Ich bin selber halt in England und Australien, so Notfallmedizin habe ich gemacht und bin auch im Ambulance mitgefahren. Andere Kollegen haben natürlich mehr Erfahrung, aber es reicht, um zu sehen, tolle Sache. Ja. Man kann kühlen und jedem 6. zusätzlich das Leben retten. Und dann habe ich aber gedacht, ja, wie haben die das denn gemacht? Und die haben Ganzkörperkühlung gemacht. Und das ist natürlich total unpraktisch. Die brauchen auch, um so 60, 70 Kilo runterzukühlen, natürlich viel vorgekühltes Material. Und das haben sie in der Situation nicht. Außerdem stört das bei der Reanimation und dem Transport. Und da habe ich mir gedacht, was will man denn eigentlich kühlen? Das sind nur die 1,5 Kilo Gehirn. Denn woran stirbt man hauptsächlich an so einem Herzstillstand? Am Gehirnschaden. Also muss ich das Gehirn kühlen. Und was ich kurz sozusagen gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich baue jetzt einen selektiven Gehirnkühler. Also eine gezielte Gehirnkühlung, die nicht halt den ganzen Körper kühlt, sondern primär eben das Gehirn.
Jetzt habe ich als Nichtmediziner eine Frage, die vielleicht albern für Sie klingt, aber ein Mensch, dessen Herz angehalten hat, da fließt ja das Blut nicht mehr durch die Adern. Mhm. Wie kommt es dann zu einer Kühlleistung? Bleibt das Blut im Gehirn nicht stehen?
Das bleibt natürlich stehen, aber das Erste, was man machen muss natürlich, das kennt jeder halt von einer Fahrschulausbildung, ist, wenn man jemanden findet, sofort drücken. Mhm. Ja, dass man sofort im Rhythmus halt 100 Mal pro Minute, wie Bee Gees Staying Alive, draufdrücken und dann hat man wieder eine Zirkulation. Mhm. Das heißt, dann geht wieder was durch die Halsschlagader.
Da wird also ein Kreislauf wieder in Gang gesetzt und damit kriegt man Kühlung ins Gehirn rein.
Genau, und genau jetzt habe ich eben gesagt, die Grundidee war eben, diese Heizungsrohre eben zu kühlen, 2-mal. Und dann hat man eine wunderbare Kühlung des Blutes, die sich halt im Gehirn wunderbar verteilt.
Gut, dass dieses Gerät noch nicht produziert wurde oder nicht produziert wird, hat natürlich auch immer Gründe. Es gibt Leute, die das gut finden, andere wollen das verhindern, weil es ist ein Markt. Und es gibt immer Interessen, die sich zum Teil auch widersprechen und bekämpfen. So, aber auch hier sehen wir ein Motiv natürlich, das sollte den Menschen weiterhelfen. Ich habe Sie gesehen, vor 2 Jahren, glaube ich, war das als Sanitäter, sage ich an dieser Stelle mal, weil Sie keinen weißen Arzttitel trugen, auf dem Pax Terra Musikfestival. Was haben Sie denn da gemacht? War Ihnen langweilig?
Nein, ganz im Gegenteil. Das war halt friedensgetrieben. Denn jetzt machen wir ja schon sozusagen schon mal einen Sprung dahinter. Ich habe nach und nach einfach gemerkt, wie die politische Situation tatsächlich ist.
Mhm. Also würden Sie das als einen Aufwachprozess bezeichnen?
Auf jeden Fall. Mhm. Nicht? Großen Aufwachprozess. Und bei mir war es halt, ich habe schon gesagt, halt so Bad Klein war schon sozusagen das Erste, dass ich merkte, da ist nicht alles richtig.
Der Staat halt lügt ab und an.
In der Tat. Und zwar ziemlich dreist. Die Finanzkrise, nicht? 2007, da sah man schon, wie das Ganze läuft, dass man einfach die Leute, die sich verspekuliert haben, jetzt raushaut, indem man neues Geld im Prinzip druckt, ja? Anstatt die Spekulanten einfach in deren Haftung zu nehmen. Das heißt also Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren. Und genau das war das eben. Und das halt in einem unglaublichen Maße. Darüber bin ich halt, das habe ich eben gesehen, Target 2 Salden, das ist so ein Stichwort, worum ich mich sehr früh halt schon eingearbeitet hatte. Ja, und dann kam natürlich auch noch der 11. September, auch davor. Und da muss man einfach als Naturwissenschaftler sagen, wenn man sich das einfach mal unvoreingenommen ansieht, ja, dann weiß man halt, was Anschläge unter falscher Flagge sind.
Mhm. Wir müssen dieses Thema jetzt gar nicht weiter ausführen, nur so viel, man muss sich einfach mal anschauen, wie lange die amerikanische Administration gebraucht hat, bis sie diesen Fall professionell hat untersuchen lassen. Mhm. Wenn jemand heiß darauf ist, bei einer Soko einen Anschlag, einen Fall zu untersuchen, passiert das innerhalb der nächsten 24, 48 Stunden, gibt es eine Soko, die untersucht das. Diese Soko gab es bei der amerikanischen Regierung nach 15 Monaten. Mhm. Nochmal, nach 15 Monaten hat die amerikanische Administration unter Druck gesagt, okay, wir müssen eine Special Forces gründen. Wer war das eigentlich? Also wir müssen das untersuchen. Wir haben ja nur behauptet, wer es war. Aber so, also das heißt, da hat offensichtlich jemand kein Interesse daran, mal genauer hinzusehen. Und das sollte einen spätestens stutzig machen. Da braucht man doch sicher noch gar nicht WTC-7 anzugucken, sondern wenn man da mal, aha, offensichtlich hat derjenige, der Ankläger ist, kein Interesse daran, also der behauptet, der wüsste, wer es ist, kein Interesse daran, dass andere auch mal nachschauen können. Also das ist eine Geschichte. Aber das gehörte natürlich auch bei vielen Leuten zum Aufwachprozess. Konnten Sie damals, Bad Klein, spätestens dann die Finanzkrise, 11. September, konnten Sie dann mit Ihren Ärztekollegen darüber reden? War das Thema, ich weiß nicht, gibt es bei Ärzten eine Kantine, war das ein Thema oder war man damals schon, darüber spricht man nicht, oder du bist so komisch, das ist doch alles erklärt, was bist du denn? Gab es das?
Nein, im Prinzip nicht. Gerade bei Ärzten ist es so, das gibt es aber auch in anderen Branchen so, man ist mit seinem Beruf und seinem Leben ist man völlig halt am Limit und verhaftet. Gerade bei Ärzten sind die Dienststunden halt so viel, ja, man macht 48-Stunden-Dienste und. Das würde man halt keinem Lastwagenfahrer und schon gar keinem Piloten halt zumuten. Ja. Aber halt Ärzten, die operieren, so nicht, denen mutet man das halt zu. Und da versuchen viele natürlich das Beste daraus zu machen in einem ganz schlechten halt Umfeld. Also gerade bei Ärzten ist es so, sie haben eigentlich viele Fähigkeiten, aber
Tunnelblick.
Es ist ein Tunnelblick über viele Jahre und entweder hat man dann früher oder später einen Burnout oder man hat sich so hochgearbeitet halt im System. Ja. Aber bei den meisten ist es halt so, dass man so absolut absorbiert ist davon und nicht mehr viel rechts und links eigentlich mitbekommt.
Also Ärzte haben ja, das ist einer der wenigen Berufszweige, schon noch eine Stellung in der Gesellschaft. Wenn jemand als sagt, er ist Arzt oder trägt einen weißen Kittel und man erkennt, dass er Arzt ist, der kriegt da von den Leuten schon immer Respekt. Also das kenne ich so. Das finde ich auch in Ordnung. Es gibt jetzt nicht so viele Berufe, bei denen man sagen kann, da ist das unbeschädigt geblieben. Also ich glaube, der Versicherungskaufmann oder der Journalist zum Beispiel, der hat jetzt das nicht mehr.
Nein.
Das ist ein bisschen schwierig geworden, wenn man sagt, man ist Reporter oder Presse. Oh, geh mir weg und so. Zu Unrecht, muss ich sagen, weil es gibt, man ist differenziert, aber das ist ja gleich schon ihr da, ihr so. Kenne ich natürlich. Aber ich habe das auch erlebt, man geht ja auch so an den Arzt ran, der hat ein Studium, es ist nicht ganz einfach, auch diese Branche zu arbeiten ist nicht ganz einfach, und dann geht man davon aus, dass er in allen anderen Bereichen auch hochgebildet ist. Das ist nicht der Fall. Also ich kenne eine Menge Ärzte, die sind in ihrem Bereich ziemlich gut, aber über Geopolitik darfst du mit denen gar nicht reden, die haben keine Ahnung. So, die kennen vielleicht noch, viele interessieren sich für Musik, viele sind verhinderte Musiker, so, aber du darfst über nichts anderes Politisches mit denen reden, da sind die Mainstream, vollkommen Mainstream, wo man immer denkt, aber auf der anderen Seite, warum sollten die das nicht? Nur weil sie Arzt sind, müssen sie in anderen Gebieten gut sein. Das ist aber eine Annahme, die man eben immer so hat. Okay, nochmal zurück, also ich habe sie jedenfalls beim Pax Terra gesehen, jetzt mit dem Hintergrund ist klar, sie haben angefangen, ich habe sie auch mal, glaube ich, bei der Mahnwache gesehen, waren sie auch mal, aber ich habe sie bei irgendeiner Demonstration mal, glaube ich, im Publikum gesehen, so sind die auch relativ auffällig, ich glaube, wir haben auch mal kurz gesprochen, habe ich beim Pax Terra gesehen, habe gesagt, okay, da ist jemand, und ich weiß, dass wir gesprochen haben, dass sie Arzt sind, der fängt an, politisch aktiv zu werden, indem er sich sehen lässt. Bei Organisationen und Dingen, wo man noch nicht genau weiß, was da rauskommt. Ja, der guckt sich das einfach an.
Stimmt, und das eine war auch, was Sie ansprechen, war wahrscheinlich die Demonstration vorm Kanzleramt. Es reicht davon. Und das war, nämlich Ihre Eingangsfrage war ja, was machen Sie heute? Und was ich ja nicht mehr mache, diese abgeschlossene Berufsausbildung. Mhm. Also ich bin ja dann halt von der von der Bundeswehr dann eben ins Medizinstudium, ganz zivil dann eben gegangen. Und dann ist man erstmal Reserveoffizier dazu und kann halt zu Reserveübungen halt gezogen werden. So, und auf dieser Demonstration, die da war vom Kanzleramt, habe ich ganz spontan auch das Mikrofon dann mal ergriffen und habe ganz öffentlich getan, dass ich gesagt habe, ich verweigere. Ich verweigere die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, eben auch als Reserveoffizier. Warum? Weil wir heute eine Beteiligung der Bundeswehr haben an nicht bewiesenen militärischen Handlungen. Um es kurz zu sagen, Angriffskriegen. Denn wenn wir nicht beweisen können, dass wir zum einen angegriffen worden sind und zum anderen kein UNO-Mandat haben, gibt es dann keine rechtliche Grundlage, ein anderes Land wie zum Beispiel Syrien anzugreifen.
Es ist ein ganz klarer Völkerrechtsbruch. Der klassische, alles, was wir in der UN-Charta vereinbart haben, wird hier gebrochen. Ja. Es ist ein klassischer Angriffskrieg.
Das geht nicht. Ja. Also es gibt, ich kann es ganz einfach sagen, das muss auch jeder Soldat, insbesondere jeder Offizier, muss das eigentlich prüfen. Das steht Paragraph 11 Soldatengesetz. Ja. Der sagt, ein Soldat darf keinen strafrechtswidrigen Befehl ausführen. Er darf nicht. Ja? Das heißt, wenn jemand sagt, er schießt den und man weiß, das ist halt kein, nicht, oder helf mal da mit der Aufklärung, die anderen schmeißen da Bomben drauf.
Ja? Mach du mal die Bilder, damit wir wissen, wohin schmeißen.
Genau, zum Beispiel so etwas, ja. Oder irgendeine andere Straftat begehen, dann darf man das nicht tun.
Wenn man das doch tut, macht man sich strafbar.
Richtig, man macht sich strafbar. Man darf es, also man darf diesen Befehl nicht ausführen. Und ich weiß halt, wie damals halt noch die Bundeswehr eben vor dem Fall der Mauer, das wäre eigentlich unvorstellbar gewesen. Und heute ist es so, dass die meisten, und ich habe mit vielen Offizieren gesprochen, bei mir ganz in der Nähe ist halt die Führungsakademie der Bundeswehr. Ja? Ich habe einige Leute da auch direkt konfrontiert. Und ich kann nur sagen, die schwimmen, wenn die das beantworten sollen. Ja? Und haben keine gute Antwort drauf. Dann ist es ganz einfach, sage ich, warum ist es kein Angriffskrieg? Gibt es ein Mandat der UNO? Nein. Hat Syrien Deutschland angegriffen? Nein. Was steht denn im Bundestagsbeschluss? Kann man nachlesen. Das war am 4. Dezember 2015. Nicht? Bundesdrucksache, kann jeder lesen. Die Begründung dafür, warum schickt jetzt Deutschland Kampftruppen, ne? Und das Überfliegen, halt das Aufklären dazu, ist natürlich eine ganz klare Kampfhandlung nach Syrien. Da steht drin, wegen der Anschläge von Paris. Wow. Das heißt also, Frankreich ist angegriffen worden? Nein, auch nicht. Also, was zum Teufel machen wir dort? Mhm. Und das ist eine ganz einfache Sache. Und das muss man eigentlich immer halt abklären, denn Paragraph 11 Soldatengesetz gilt einfach.
Jetzt sehen wir, Herr Schöning, natürlich schon, dass Sie anfangen, sehr politisch zu werden. Ja. Und so schließt sich der Kreis, warum Sie hier heute sitzen. Sie sind ein politischer Mensch geworden, also 100% politischer Mensch geworden. Also alle Ihre Handlungen, alles, was Sie, wo Sie sich die Meinung bilden, wird immer, hat immer einen politischen Boden. Sie sind nicht mehr, Sie können nicht mehr unpolitisch sein. Das ist, glaube ich, die Veränderung, die stattgefunden hat. Also ein Bekenntnis, okay, der Zweifel, Sie gehen ja damit auch raus, Sie machen ja auch keinen Hehl drum, wenn man sich mit Ihnen unterhält, dann kommen Sie relativ schnell aufs Politische, ich kenne es, dann fühlen sich Leute sofort konfrontiert, das bringt ein anderes so unter Zugzwang nach dem Motto, und du oder so, das will man gar nicht sagen, aber das ist eben so, das ist auch nicht für alle Menschen angenehm, weil das so ein komisches, ein schlechtes Gewissen bei Leuten auch macht, die eben sagen, ich will weiter Tagesschau gucken. Sie sind heute hier, weil es etwas Neues gibt. Ich habe ja diese Verpackung hier, das ist ja gar kein Radio, sieht nur so aus, dieses Wir-Kraft-Spiel, was Sie entwickelt haben. Darüber wollen wir gleich auch reden. Wir werden das Spiel jetzt hier nicht spielen, weil ein Spiel in so einer Sendung zu spielen ist ziemlich albern, weil ein Spiel immer kompliziert ist und genau wie man ein Spiel nicht aus einer Bedienstungsanleitung gleich lernt. Man muss es spielen und es braucht seine Zeit. Das lässt sich in einem Medium wie Video nicht umsetzen. Aber wir wollen, und das passt da wieder rein, sagen, warum wir gerade über dieses Spiel reden wollen. Es geht um Rudolf Diesel und dieses Spiel basiert stark auf den Schriften von Rudolf Diesel, nämlich Solidarismus. Erklären Sie mal, Rudolf Diesel, sagen die meisten, ja, den kenne ich, der hat diesen Dieselmotor erfunden. Ich wusste nicht, dass er noch ein Buch geschrieben hat. Ingenieurstechnik? Nee, was Soziales, wie jetzt? Ja, genau. Weiß ich gar nicht. Wie sind Sie denn auf Rudolf Diesel gekommen und seine Schriften, dass Sie gesagt haben, da mache ich ein Spiel draus?
Ja, ganz kurz einfach so. Wie Sie sagen halt, wenn man sieht, dass Angriffskriege geführt werden, dass vieles andere halt gerade im sozialen Bereich halt unsäglich skandalös läuft. Also der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen Armen und Reichen beträgt mindestens 9 Jahre. Das ist nicht hinnehmbar. Das müssen wir nach oben halt eigentlich
korrigieren.
Nach oben korrigieren. Und die Ressourcen hätten wir dafür. Ja? Es nützt halt einfach nichts, wenn man nur sagt immer so, man beschwert sich, man analysiert nur. Ja? Das ist auch natürlich ziemlich frustrierend dahin. Ja? Und deprimierend auch zum Teil, wenn man wirklich sieht, wie dreist das Ganze gemacht wird.
Es wird dreist gemacht.
Ja, und das ist halt eben gerade die Dreistigkeit ist ja der Trick, mit dem man nicht so dermaßen rechnet. Aber wenn man sich das einfach halt naturwissenschaftlich anschaut, die Fakten dann eben prüft in der einen oder anderen Sache, dann wacht man auf. Und ich glaube, so wie mir geht es auch ganz vielen, die in ihrem Bereich eben sehen, hey, das stimmt doch einfach nicht. Ja? Und dann kommen sie zum einen zum anderen. Aber aus dieser Phase der Analyse bin ich eben raus und habe gedacht, okay, was sind denn jetzt Lösungen? Können wir jetzt auch Lösungen finden? Und dabei bin ich auf dieses Zitat gestoßen, das Sie ja, glaube ich, eingangs erwähnt haben, von Rudolf Diesel, dass der gesagt hat, dass ich den Dieselmotor erfunden habe, ist schön und gut. Aber meine Hauptleistung ist, dass ich die soziale Frage gelöst habe. Und das dachte ich, Moment mal, das ist ja eine großartige Aussage.
Aber was ist denn das? Ich kenne das gar nicht
von dem. Jetzt müsste man dem das eben mal, wie ich das als Arzt kenne, Patienten auch wirklich ernst nehmen und zuhören. Mhm. Und wenn man dieses Zitat dann eben hört, dann denkt man, gut, das prüfe ich mal nach. Ja? Der sagt selber, die weltverändernde Erfindung des Dieselmotors war schön und gut, aber die Hauptleistung ist, die soziale Frage gelöst zu haben. Das habe ich geprüft und habe gesehen, was hat er denn gemacht? Und er hat 1903, also vor über 100 Jahren, hat er ein Buch geschrieben. Das hat den Untertitel Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen. Und kurz gesagt, wenn man es liest und verstehen kann, dann ist es so, dass man sieht, er hat tatsächlich die Frage, soziale Frage gelöst.
Das Buch hat den Titel Solidarismus. Man kann es auch gebraucht im Netz kaufen. Es gibt keine aktuelle Ausgabe davon.
Es gibt eine aktuelle Ausgabe davon, ja, doch. Ganz dankenswerterweise, und da sieht man immer, dass es viele gute Helfer braucht, die immer den ersten kleinen Schritt machen. Es hat ein kleiner Verlag in Augsburg, hat den Originaltext, der noch in alter deutscher Fraktur war, aus einem Museum gekramt und hat ihn neu aufgelegt. Ja. Und das Buch ist jetzt, glaube ich, für 18 Euro eben erhältlich. Beim Maro Verlag kann man es direkt kostenfrei bestellen oder bei jeder Buchhandlung.
Mhm. Was steht denn in dem Buch drin? Würden Sie das mal zusammenfassen? Was hat Rudolf Diesel da reingeschrieben, was die soziale Frage löst? Mhm. Also, er hat ja auch Marx gelesen. Ich meine, das Wunder von Wörgl. Ja, da wurden solche Fragen ja auch beantwortet. Also, unter Kuppenberger zum Beispiel. Aber hier geht es in eine ähnliche Richtung. Er hat versucht, sich die Frage zu beantworten, warum es diese ungerechte Verteilung in der Gesellschaft gibt, die es damals ja auch schon gab, und wie man die lösen kann, weil sie natürlich zu Spannungen führt. Das erleben wir ja da draußen. Wie hat er das in dem Buch gelöst? Wie sollte die Zukunft gestaltet werden, um die soziale Frage, das ist die ja, zu lösen? Hat die SPD ja auch immer wieder versucht.
Ja. Also man muss sagen, es ist wirklich eine geniale Lösung, die eben nicht nach Marx geht und auch kein reiner Kapitalismus ist und ähnliches, sondern er hat wirklich einen dritten Weg gefunden.
Gut, er wollte nicht enteignen und verstaatlichen.
Nein, überhaupt nicht.
Und er wollte auch nicht in die Konkurrenz gehen.
Ja, das Elegante ist einfach, dass dieses System, das er aufgesetzt hat, und das ist kurz gesagt eigentlich ein unabhängiges Wirtschaftssystem, das funktioniert ohne Gesetzesänderung. Und wir können es heute schon anfangen. Mhm. Das ist wirklich ganz genial.
Aber Herr Schöning, warum ist das nicht bekannt?
Es ist deswegen nicht bekannt, weil es nicht veröffentlicht worden ist. Das ist Ihre Branche. Mhm. Wenn es nicht gesendet wird, wenn es keinen KenFM gibt und keine anderen Medien.
Aber es gab ja auch wohl keinen Verlag, der das Buch druckt.
Genau. Das Buch war schlicht und ergreifend rund 100 Jahre verschollen. Es gibt auch der Verlag selber, ich habe mit dem Verlagsleiter da gesprochen, die hatten selber Schwierigkeiten, den Text zu bekommen. Die haben nur gesagt, es gibt noch irgendwo halt zwei Universitäten, haben das irgendwo noch drin und die haben es aus dem NAM-Museum in Augsburg rausgeholt und dann eben in neuer deutscher Schrift, aber wortgetreu eben übersetzt. Mhm. Also es hat keiner gelesen und noch weniger Leute haben es dann auch, die es gelesen haben, verstanden und auch unter seiner Brille. Denn Rudolf Diesel war Unternehmer, ja? Und was er wollte, er hat es ja selber gemerkt, er hat eine ganz tolle Erfindung gehabt, aber er hatte, und da sind eben auch Parallelen dazu, er hatte große Schwierigkeiten, Geldgeber dafür zu finden und hatte auch sehr große Schwierigkeiten, dieser Erfindung Wirklichkeit werden zu lassen.
Also den Dieselmotor.
Richtig, den Dieselmotor. Und das Spannende ist aber, und deswegen ist es immer wieder gut, wenn man auch die Personen kennt und versteht, die dahinter stehen, hinter einer Philosophie oder hinter einer Erfindung. Und die Grundmotivation für Diesel, den Dieselmotor zu erfinden, war nämlich die, dass er gesagt hat, die verarmten Handwerker seiner Zeit, das war um 1900, ja, den wollte er eine bessere soziale Grundlage geben. Die waren nämlich in großen Teilen verarmt.
Durch die Dampfmaschine.
Richtig, genauso wie die Landbevölkerung. Mhm. Ja, mit den Dampfmaschinen konnte man besser und günstiger produzieren.
Ja. Arbeitskraft, menschliche Arbeit wurde zum Teil überflüssig und die waren darbenden dahin. Ja.
Richtig, und die Dampfmaschinen waren aber eben nur teuer. Das konnten sich nur Menschen mit Kapital leisten, also Kapitalisten. Und alle anderen verarmten. Das ist so wie Monopoly. Sie haben halt die teuren Straßen, und alle anderen gehen Runde für Runde halt irgendwie bankrott.
Okay, Rudolf Diesel hat diese soziale Frage in Buchform beantwortet. Das ist nie umgesetzt worden. Anders als Unter Guckenberger ein Buch von Gesell umgesetzt hat. Zumindest in Wörgl hat es eine Weile funktioniert. Mhm. Das Wunder von Wörgl in Österreich kann ich nur dringend empfehlen, auch mal nach Wörgl zu fahren und sich das anzuschauen. Was dort hervorragend geklappt hat, das war ein bisschen anders umgesetzt, aber es war ein ähnlicher Ansatz, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sein soziales Wesen zu zeigen. Und wenn der Mensch merkt, dass alle davon fair profitieren, dann ist der Mensch auch bereit, das zu machen. Es wurde ja dann später von außen aufgelöst durch die Armee, die aus Wien kam, weil es einen Geschäftszweig gab, der daran nicht mehr partizipierte. Das waren die Banker. Lassen Sie uns, weil wir das Spiel jetzt hier nicht spielen, wir zeigen gleich noch ein paar Bilder dazu, wie das Spiel aufgebaut werden kann. Und dann muss man das Spiel eben spielen. Das ist ein sehr spannendes Spiel. Wenn man es schnell spielt, Sie spielen es mit Ihrem Sohn regelmäßig, kommt man in einer Viertelstunde durch und dann will man nochmal spielen. Am Anfang braucht man eine halbe Stunde für so ein Spiel. Lassen Sie uns vielleicht ein paar Karten hier mal kurz zeigen und dass Sie vielleicht mir kurz mal das Spiel erklären. Nämlich erstens, wie viele Leute das spielen und natürlich ganz wesentlich, was das Ziel des Spiels ist. Also ich habe hier zum Beispiel eine Heuschreckenkarte, finde ich total interessant. Dann habe ich hier eine Anlegerkarte. Dann habe ich eine Karte, da steht Frieden drauf. Eine Bürgschaftsbankkarte und eine Wirkraftkarte. Karte, trifft sich insofern ganz gut, weil das Wirkraft heißt.
Genau, das Spiel heißt Wirkraft.
Wirkraft. Was ist das Ziel des Spiels Wirkraft?
Das Ziel des Spiels Wirkraft ist es, dass jeder sofort schon in seinem Tempo erfahren kann, worum es eigentlich bei Diesel geht und selber erfahren kann, oh, das ist ja eine Möglichkeit der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit, des gemeinschaftlichen Wirtschaftens, die wir in der Form ja noch nie ausprobiert haben. Und es ist noch nie so halt passiert. Mhm. Und deswegen ist es noch ein wahrer Schatz des Ganzen. Um es für jeden erfahrbar zu machen, habe ich mir gesagt, okay, wie lernen Menschen? Und wenn man selber halt schulpflichtige Kinder hat, dann sieht man das, sie lernen durch Spielen. Und wie lernen wir das kapitalistische System? Wie haben wir das auch halt gelernt und Generationen davor? Ja, mit Monopoly. Mhm. Da lernt man schon, wie kann man den anderen bankrott machen? Ja? Mit hohen Mieteinnahmen zum Beispiel. Und dann muss man sich aber fragen, das macht zwar Spaß, aber ist das die richtige Menschheitsstrategie? Nein, ist sie nicht.
Man spielt Monopoly und blendet aus, dass man sich in so einem Spiel befindet.
Ja, genau.
Das ist ja nicht nur auf dem Tisch stattfindet, es findet wirklich statt. Und das soll aber vermitteln, dass es ein Spaß ist. Am Ende hat ja einer alles und der Rest hat nichts. Nur ist es da tatsächlich da draußen, dahin geht es ja. Aber nochmal zu den vier Zielen. Es gibt vier wichtige Ziele in dem Spiel Wirkraft. Und wer die erfüllt hat, wer das geschafft hat, der hat das Spiel gewonnen.
Genau.
So. Gibt es dann Verlierer eigentlich?
Ja, insofern schon. Also es ist schon so, es soll ja auch Spaß machen und es soll die Menschen natürlich auch heranführen an diese Sache. Mhm. Man kann also genauso im klassischen Sinne, wie wir das die meisten Spiele so haben, einer wird gewinnen, kann man das Ganze auch spielen. Und die Zielsetzung des Spieles ist kurz gesagt, man muss vier Lebensziele erreichen.
Okay.
Das ist ein Partner zu haben, eine Familie zu gründen, Konsum.
Ist auch ein Ziel.
Zu haben? Ja, Konsum ist auch ein Ziel. Natürlich will man das. Man will vielleicht schönere Speisen essen oder man will halt ein Auto haben oder irgendwas anderes.
Skifahren in der Gegend.
Das ist, ja, genau.
Ja.
Nicht, das ist Konsum. Urlaub machen, das ist Konsum. Und dann gibt es noch ein Ziel, das ist Frieden.
Okay. Nicht?
Sozusagen das höchste Ziel. Mhm. Und natürlich will man nicht mehr bedroht sein von allen möglichen Sachen. Also das sind sozusagen vier Lebensziele.
Und also die muss Familie, ein Partner, Frieden und Konsum.
Genau.
Und wer diese vier Ziele, da gibt es vier Karten dafür, wer da als erstes, die haben einen Preis, muss man dazu sagen, wer den bezahlt hat, die Punkte gesammelt hat im Spiel, der hat gewonnen.
Richtig.
Und wie macht man das? Da gibt es ja noch blaue, rote und grüne Karten.
Genau. Diese vier Ziele muss man erwerben. Die haben halt unterschiedliche Preise, die sind gestaffelt und zusammen sind es 60 Taler. Man startet aber mit 5 Talern. So. Wie kann man jetzt mehr Taler jetzt erwirtschaften, indem man würfelt, Runde pro Runde?
Es gibt zwei Würfel.
Genau, es gibt zwei Würfel und man darf aber am Anfang erst mit einem Würfel würfeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner erworben hat für 6 Taler, dann hat man das Recht, mit einem oder mit 2 Würfeln zu würfeln. Dann kann man auch höhere Zahlen würfeln, wie eine 8 oder wie eine 10 zum Beispiel. So geht es halt durch. Dann gibt es halt so blaue Karten, Unternehmenskarten. Man kriegt 3 auch gleich am Anfang sozusagen geschenkt. Die eine heißt Ernährung. Nicht? Das Obst wächst halt an den Bäumen, das kann man sich pflücken. Gesundheit und Kommunikation. Das kriegt man dann sozusagen gleich halt als Grundausstattung dazu. Und kann dann aber mit seinen Einnahmen, die man daraus generiert, indem halt die Zahl, die auf dieser Karte ist, eben tatsächlich gewürfelt wird.
Auch von anderen?
Auch von anderen, ja. Das gibt einen Mix. Mal man kriegt man nur, wenn man selber halt gewürfelt hat. Mal halt, wenn die anderen das auch würfeln. Dann kann man halt so strategisch sehen, welche Karten...
Nein, wie viele Punkte bringt, dass man aus einer Bank Geld bekommt. Und mit diesem Geld kann man dann auf seine eigene der 4 Grundkarten einbezahlen, bis man dort die maximale Punktzahl, die gefordert ist, bezahlt. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man gewonnen. Es gibt verschiedene Taktiken, indem man zum Beispiel, das finde ich so spannend, indem man sagt, okay, man beteiligt sich an einer Bürgschaftsbank. Mhm. Alle im Spiel beteiligen sich an einer Bürgschaftsbank und es wirkt quasi als Booster für alle Beteiligten. Also wenn man in die Gemeinschaft investiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am schnellsten zu Geld kommt, um seine privaten Ziele zu setzen, am größten. Also man partizipiert privat, wenn man in die Gemeinschaft investiert.
Genau.
Das ist das, was Diesel sagen will.
Genau. Und was Diesel eigentlich sagt in seinem Buch ist, Menschen, ihr müsst eigentlich nur eines erkennen. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir reich. Und wenn man eine Unternehmung machen will, ein Produkt wie einen Dieselmotor zum Beispiel mal Wirklichkeit werden zu lassen, oder wenn man eine Medienplattform aufziehen will oder ein Friedensprojekt, ja, was braucht man dafür? Eine nachhaltige Finanzierung. Und woher kommt die? Ja, wenn man sich nicht das Geld halt unter zweifelhaften Bedingungen halt bei Kapitalisten oder bei einer Bank holen will, nicht? Die auch wieder ja natürlich letztendlich irgendjemandem gehört. Dann hat man eben noch diese Möglichkeit, und die wurde insofern noch nie realisiert, dass man eben gemeinschaftlich in eine Bürgschaftsbank einzahlt, und das ist sozusagen das Kernelement bei der ganzen Sache, die jetzt, und das gab es noch nie, hundertprozentig Anlegern bürgt. Ja? Und mit diesem Geld der Anleger, die ja nur Zinsen und Tilgungen haben wollen, kann man jetzt tatsächlich ein neues Unternehmen aufmachen. Das, wie Sie richtig sagen, halt bessere Chancen einfach hat.
Das heißt, die Gesellschaft vertraut sich so weit, dass sie sich eine eigene Bank schenkt oder da hineinbezahlt. Und diese Bank mit den Anlegern, die man auch selber sein kann, birgt dann eben für innovative Pioniere, die gesagt haben, ich möchte das und das machen. Ja, das ist genau die Idee dahinter. Richtig. Es gibt aber auch Bösartigkeiten in diesem Spiel. Es gibt ja auch, das fand ich dann genau schon sehr lustig. Wir haben es ja gestern im Hotel gespielt, ja, mit anderen. Es gibt auch Heuschrecken.
Genau.
Die kommen nicht bei Diesel auch vor, Heuschrecken? Als Heuschrecken?
Nein, die kommen natürlich dann nicht.
Das ist die
Abbildung der Realität.
Okay, das heißt, das haben Sie in das Spiel eingearbeitet, ja, um es ein bisschen, damit man sich da ein bisschen wiedererkennt da draußen.
Richtig. Es ist einfach lebensecht. Und wie Sie sagen, es gibt halt Unternehmenskarten, sozusagen die blauen Karten, die da sind. Das ist so die klassische neutrale Strategie. Schaffe Häuslebauer. Ja, Häuslebauer, dann kann man halt immer mehr halt haben und addiert das Ganze und multipliziert nachher, da gibt es so Karten, kann man sozusagen den neutralen Weg gehen. So, dass man ganz apolitisch ist, ja, und sagt, interessiert mich, ich gehe sozusagen autark mehr oder weniger meinen Weg dazu. Mhm. Dann gibt es aber tatsächlich ja noch die andere Strategie, die heißt, ich nehme anderen was weg. So komme ich auch zu meinen Lebenszielen. Mhm. So kann ich halt auch mir meinen Konsum leisten.
Also ich kaufe mir Heuschreckenkarten.
Richtig.
Und immer wenn dann die Zahl gewürfelt wird, die oben drauf ist, auf der Heuschrecke eine 1 oder eine 12, wenn ich sie richtig erkenne, dann kassiere ich ab. Das kann ich auch machen. Ist nicht cool, aber geht.
Das geht,
ja. Das kann man sich ja auch im Privatleben entscheiden.
Richtig. Ja. Und so heißt eine Karte zum Beispiel Militarist. Ja, wenn ein anderer eine 1 würfelt, muss der gleich halt an den Besitzer dieser Militärkarte, muss der gleich halt 3 Taler abgeben. Mhm. Ja? Und wenn der jetzt noch eine Familie gegründet hat, hat er sowas wie eine Mafia-Familie, ja, dann gibt es immer halt 1 Taler mehr, dann muss er sogar 4 machen. Mhm. Und dann überlegt man sich, will ich noch mit einer 1 würfeln oder kaufe ich mir jetzt auch einen Partner und würfel lieber mit 2 Würfeln. Mhm.
Damit die 1 ausgeschlossen ist. Gut, man kann diese Strategie fahren, aber es ist doch besser, wenn man eine Wir-Strategie fährt, weil die Wahrscheinlichkeit, damit am schnellsten sein Ziel zu erreichen, ist größer. Also dieses sozial zu ticken in diesem Spiel, die Wahrscheinlichkeit, wenn man sozial tickt, zu gewinnen, ist größer, als wenn man eben die als auf Heuschrecke macht, oder?
Klar.
Es sei denn, das Würfelglück ist vollkommen gegen einen.
Ja, natürlich.
Das passiert auch.
Das Würfelglück ist halt auch noch mit dabei, wie im echten Leben. Man kann halt eben nicht mit Sicherheit sagen, mach dies, das wird dich zum Erfolg führen. Das ist nicht jedes Leben vorbestimmt. Und das Spiel deckt halt ganz viele Lebenssituationen einfach ab. Deswegen, die blaue Strategie, da kann ich ganz neutral durchs Leben gehen. Die rote Strategie, ich nehme anderen was weg. Und dann gibt es eben einen dritten Weg mit den grünen Karten. Und die sagen eben, hallo, ich kann gemeinschaftlich einzahlen. Und unserem lebensnahes Beispiel zu geben, was bedeutet das denn hier mit Bürgschaftsbank und irgendwie hundertprozentiger Sicherheit? Wenn man sich einfach denkt, dass so jetzt seine Kinder, die haben jetzt mal eine Ausbildung gemacht und haben studiert und kommen jetzt zu den Eltern und sagen, liebe Eltern, passt mal auf, ich habe hier eine super Idee. Ich weiß zum Beispiel, wie jetzt man Schuhe herstellen kann, die 20 Jahre halten. Ja? Das brauchen eigentlich alle Leute. Das wär ein tolles, cooles Produkt und das würde die Welt besser machen. So, da sagen die, hey, super, klasse.
Muss man eine Fabrik bauen dafür.
Muss man eine Fabrik bauen. Und dann sagen die, gut, was brauchst du dafür? Ja, ich brauche jetzt meinetwegen 200.000 Euro dafür. Und dann sagen die, ja, du weißt halt, das haben wir nicht flüssig, ne? Das können wir dir nicht geben. Aber pass mal auf, wir haben dann noch ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung oder so. Und wir wissen ja, du machst das gut. Du verpflichtest dich auch halt fair zu bleiben, also sozusagen ein faires Regelwerk einzuhalten. Das weiß man natürlich von seinen Kindern, ob die das tun oder nicht. Mhm. Insofern sagen die Eltern, okay, pass mal auf, ich gebe dir jetzt eine 100%ige Ausfallsbürgschaft. Das heißt, such dir jetzt irgendwie nur einen Anleger, der nur Tilgung will, also das Geld wieder zurück, plus ein paar Zinsen. Der redet ja auch nicht ins Geschäft rein.
Und ich bin die Sicherheit.
Und ich bin die Sicherheit. Und ich gebe dir eine 100%ige Ausfallsbürgschaft. Und das gibt es heute nicht. Selbst die Bürgschaftsbanken, die jetzt jedes Bundesland hat, die sind also, ja, ziemlich entartet, wenn man sich das
genauer anguckt. Das heißt, der Anleger, der das Risiko eingeht, dir Geld zu geben, geht insofern kein Risiko ein, dass wenn es nicht klappen sollte, verkaufe ich mein Haus und das garantiere ich dir brieflich, dass... Lohnt sich für den.
Exakt, ja. Mhm. Das heißt, der Anleger selber, der ganz neutral nur Tilgung und Zinsen haben will, und diese Spielkarte gibt es ja tatsächlich, ja, mit genau dieser Anlegerkarte, ja, das ist damit abgedeckt, der kriegt einfach bei jeder 6, kriegt er 2 Taler dazu.
Mhm. So.
Und der finanziert jetzt eigentlich eben das neue Unternehmen, das Wirkraftunternehmen. Mhm. Rudolf Diesel hat es noch so veraltet Bienenstock genannt, aber es ist das gleiche Synonym gemacht. Und im Spiel gibt es auch die Karte Wirkraft, wie halt Bienenstöcke. Mhm.
Okay, das heißt, so. Sie appellieren hier klar an den Teamgeist der Menschen.
Ja, beziehungsweise an die Solidarität, die es ja in Familien tatsächlich gibt.
Mhm.
Ja?
Vielleicht auch in Gesellschaften.
Ja.
Schon schwieriger.
Da wird es schon schwieriger. Sozusagen die Eltern würden dann sagen, okay, pass mal auf, wir sind davon überzeugt, wir geben dir die 100%ige Ausfallsbürgschaft, gib jetzt dem Anleger meinetwegen noch ein bisschen mehr Zinsen und dann kommen die von alleine. Mhm. Super, klappt. Wenn jetzt aber halt die reicheren Eltern nicht da sind oder halt eine Unternehmung einfach mehr Geld braucht und sagt, einen Biobauernhof aufzumachen oder eine Schuhfabrik aufzumachen, ich brauche da vielleicht 1 Million. Ei, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt, und dann bin ich wieder in dem gleichen System, wie auch Rudolf Diesel drin war, eine Motorenfabrik aufzumachen und Forschung und Entwicklung zu machen. Und dann muss man wieder halt zu den Kapitalisten oder zu den
Banken. Und die bestimmen die Kondition, ja.
Und die bestimmen die Kondition. Und dann ist man halt früher oder später irgendwie sozusagen bei BlackRock.
Ja.
Dabei bei den Heuschrecken oder Ähnliches. Da wird es halt wirklich... Ja, im Haifischbecken. Das kann gut laufen, es kann aber auch schlecht laufen. Mhm. Und Rudolf Diesel hat es wirklich am eigenen Leib auch gemerkt, wie schlecht es laufen kann. Mhm. Und dafür hat er eine Lösung gefunden, dass er gesagt hat, so, wenn es den nicht gibt, was müssen wir machen? Wir leiden ja alle unter dieser Situation. Genauso wie ich es Stück für Stück erfahren habe, glaube ich, sind es ja auch wahrscheinlich mindestens 10 Millionen Bundesbürger, die sagen würden, an dieser Situation heute will ich was ändern. Was muss ich eigentlich tun? Und Diesel rechnet das vor. Und er sagt, alles, was wir tun müssen, ist, 1 Pfennig pro Tag zu geben. Heute ist es 1 Cent pro Tag. Und das ist tatsächlich nicht mehr. Denn was würde passieren, wenn jetzt 10 Millionen Menschen 1 Cent pro Tag geben? Dann haben wir 365 Cent am Ende des Jahres. Ziehen wir die Feiertage ab, dann haben wir 3 Euro pro Jahr. Das sind aber, wenn wir das gemeinschaftlich machen,
10 Millionen
sind wir stark, gemeinsam sind wir reich, sind das einfach mal 10 Millionen Euro.
Und 3 mal 10 sind 30 Millionen.
Ja, genau. Sind wir, 3 mal 10 sind 30 Millionen. Sie haben recht. Genau. Ja. Sind 30 Millionen Euro. Und das ist schon das Sechsfache, was man braucht, um eine Bank zu gründen in Deutschland. Man braucht 5 Millionen Euro. Und dann kann man eine Bank gründen.
Warum machen das? Warum ist das nicht passiert, dass die Menschen sagen, das ist ja für jeden 3 Euro im Jahr hat ja jeder.
Mhm.
Warum ist das nicht passiert, dass Leute sagen, dass sich selbst auf die Idee gekommen sind, also auf die Rudolf Diesel gekommen ist?
Ganz ehrlich, man muss erstmal auf die Idee kommen. Genauso wie Einstein ja auch gesehen hat, Leute, die Welt tickt so. Oder Kopernikus auch gesagt hat, sorry, aber die Erde ist nicht halt im Mittelpunkt unseres Systems, sondern das ist die Sonne.
Mhm. Ja.
Das hat vielen nicht gefallen und vielen hat es gedauert, bis man sich angefreundet hat. Genauso wie bei Einstein und allen Sachen. Da merkt man so, aber es ist wahr. Und Rudolf Diesel hatte eben diese Idee gehabt. Er hat sie in dieses Buch halt reingepackt. Naja, man kann ja mal nachlesen, warum seine Person und sein Konzept so verschollen war. Das hat auch
sehr viel Gründe. Das ist für mich schon nachvollziehbar.
Ja.
So, weil das bedeutet letztendlich, dass die Gesellschaft sich selbst ermächtigt.
Richtig.
Und das die Mehrmacht einer Gesellschaft geht ja einer, jemand anders dann flöten, sage ich jetzt mal, und hatte da ein Interesse. Mhm. In der Regel nicht.
Genau.
Ja, so. Aber da sind wir natürlich beim nächsten Punkt. Das, was Sie jetzt hier gerade skizziert haben, wir werden gleich nochmal ein paar Bilder zeigen zu diesem Spiel, das jeder zu Hause spielen kann. Wo kriegt man das Spiel?
Das Spiel bekommt man über unabhängige.info.
Mhm. Blenden wir ein, da kann man sich das Spiel holen. Sie sind jetzt nicht in die Massenproduktion gegangen, haben erstmal 100.000 Stück gemacht. Dafür war auch gar nicht, das war gar nicht der Sinn der Sache, sondern es wird wahrscheinlich dann on demand produziert, wenn plötzlich jetzt 10.000 Leute das Spiel haben wollen, dann würde das gemacht. Aber es geht einfach darum, spielerisch zu erfahren und zu begeistern für die Idee von Rudolf Diesel, um sich mit der Idee von Rudolf Diesel zu beschäftigen und nicht zu sagen, ich gehe jetzt in Konkurrenz zu Ravensburger Spiele. Das war nicht die Idee, dieses Spiel zu machen. Deswegen sind die Spieleverpackungen alle auch im Moment noch sehr individuell. Da ist Ihr Spieltrieb, wird da ausgelebt, würde ich sagen.
Ja, man, genauso. Kenneth M. als alter
Radiomann
sozusagen.
Soll das sowas bekommen.
Nicht
okay.
Als Weihnachtsgeschenk.
Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Dann sagt man sich vielleicht, ah, jetzt verstehe ich das Ganze. So ein bisschen wie bei The Sixth Sense, wenn Sie den Film kennen. Am Ende, jetzt verstehe ich, was los ist. Okay, diese Wir-Idee, Rudolf Diesel, das Spiel, das Runterkühlen, um Menschen zu helfen, Rudern im Boot zusammenzuarbeiten, auf dem Pax Terra zu sein.
Ja.
Das hat ja alles einen roten Faden. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Sie ein Getriebener sind, obwohl Sie schon ein Getriebener sind. Aber kein negativer Antrieb, sondern wie lange Sie wollen nicht mehr passiv sein. Sie wollen, dass die Menschen endlich das Ruder selber in die Hand nehmen und sich selber helfen.
Natürlich.
So würde ich mal sagen. Ja? Also sein Selbst, die Art Gesellschaft soll sich selber verarzten. Ich würde es mal so formulieren. Ja? Und das wollen Sie jetzt in die Politik tragen. Sie wollen in die Politik jetzt gehen.
Genau. Mhm. Es geht darum, öffentlich.
Also es ist schon wieder ein Haifischbecken.
Ja, ein großes Haifischbecken schon. Aber es ist einfach die Konsequenz. Wenn man erkannt hat, hier, das ist richtig, ja, das ist gut, dann sollte man auch halt nach Kräften, wenn man kann, auch es versuchen eben umzusetzen. Und wenn es kein anderer tut, gut, dann muss man es eben am Anfang alleine machen.
Mhm.
So. Und es ist halt hier eine Riesenchance mit diesem Konzept von Diesel. Es wurde noch nie gemacht und wenn man sich damit näher beschäftigt und beim Spielen kommt man so mehr und mehr in diese Details rein und sieht, wow, das ist wirklich die Lösung der sozialen Frage. Veralteter Begriff, aber heute ist es Hartz IV und Leben in prekären Situationen, also Prekariat. Das ist ganz brennend und mich selber drängt es natürlich auch, da zu sehen, es sind Millionen Kinder in Deutschland, ich glaube, es sind über 4 Millionen Kinder in Deutschland, die in Armutsverhältnissen leben. Das ist ein Skandal, das darf nicht sein.
Es darf auch nicht sein, dass es die Tafel gibt. Aber neulich haben wir es mitbekommen bei einem Bülow, als er bei der SPD ausgetreten ist, nach 26 Jahren.
Ja.
Weil er gesagt, die SPD hängt sich dann die Schürze um, sagt, ich weiß gar nicht, was du willst, ich habe doch für ein Fotoshooting eine halbe Stunde bei der Tafel gestanden.
Genau.
Ich habe doch was gemacht. Ich bin doch Sozialdemokrat.
Ist ja Wahnsinn. Genau. Das ist halt wirklich so die Sache und das ist auch mein Lernprozess, dass ich auch gemerkt habe, nicht, wie das so in der Parteienlandschaft halt irgendwie einfach abläuft. Und ich finde es einfach sehr, sehr tragisch von den Leuten, die halt dort am Ruder sind, was sie wirklich machen. Sie tun sich selber und der Gesellschaft erst recht eben keinen Gefallen dabei, so zu agieren. Und es muss eigentlich einer sozialen Partei, muss es eigentlich unter den Nägeln brennen, zu sagen, ich will keine Tafeln haben, ich will es abschaffen.
Mhm.
Ja? Ich will mich nicht da vorne hinstellen und auch was austeilen. Nein, ich will das abschaffen. Und möglich ist das. Die Ressourcen haben wir.
Mhm.
Und
es geht um einen gerechten Verteiler, also
ja.
Nicht einen Gerechteren.
Und anstatt halt auf die Politik zu warten und mit den Strukturen, das brauchen wir gar nicht groß auszuführen, macht man es eben selber. Kurz gesagt, um das in die Öffentlichkeit zu bringen, kandidiere ich jetzt für das Europaparlament.
Mhm. Wie kandidiert man denn für das Europaparlament?
Ha, da gibt es was Schönes dazu. Das kann eigentlich jeder Bürger. Nur dem Bürger wird es nicht erzählt. Man kann schon bei den Bundestagswahlen, kann jeder Bürger kandidieren. Es gibt ja Direktwahlmandate, rund 300 Wahlkreise. Und da werden 300 Abgeordnete, also rund die Hälfte der Abgeordneten, werden direkt gewählt. So, da haben natürlich die CDU, CSU und die SPD die besten Chancen, sozusagen da die Leute halt hinzuschieben. Aber jeder kann mit 200 Unterstützungsunterschriften mit auf dem Wahlzettel stehen. Das weiß nur keiner. Und
wird selbst, nicht groß publik gemacht.
Nein, selbst die, die Bundeszentrale für politische Bildung, ja, verschweigt diese Sache, beziehungsweise stellt sie auch noch falsch dar. Und ich habe sogar die Beweise und das auch mit. Man guckt ja immer da wirklich rein. Wenn man sich die Publikation dazu anschaut, das sollte eigentlich diese Bundeszentrale für politische Bildung machen. Ich war mal da in der Zentrale, habe mir mal alle Publikationen davon mal geben lassen. 50 Publikationen, habe durchgeguckt, wo steht denn das? Ich habe nichts gefunden. Ja? Da findet man sozusagen, wie werde ich Bundeskanzlerin? Und da steht nur über Parteien. Dass man auch als Einzelkandidat antreten kann, steht nicht drin. Ich habe eine Publikation dort gefunden, wo das drin steht. Ja, aber was steht da drin? Da steht drin, man kann als Einzelkandidat antreten, aber mit 2000 Stimmen. Das ist also zehnfach mehr und eine riesige Hürde dazu. Mhm. Das, sprich, die Information, dass man sich selbst ermächtigen kann, mit auf dem Wahlzettel zu stehen, wird unterdrückt, verschwiegen, beziehungsweise wird sogar, ja, absichtlich oder nicht, ja, dahingestellt, wird falsch publiziert. Und ich hab die Sachen hier, die könnten wir sozusagen in die Kamera
Welchen Schritt sind Sie gegangen, dass Sie gemerkt haben, okay, hier will offensichtlich jemand nicht, dass eine Einzelperson in eine andere Position kommt, wie eine Partei das möchte? Genau. Also der auf Linie ist oder eben nicht auf Linie ist.
Richtig. Ich habe, wie über 150 andere Leute auch, habe ich es mal versucht, dann eben diese 200 Unterstützungsunterschriften eben zu bekommen. Und das sind alles Einzelkandidaten, also immerhin rund sozusagen die Hälfte der Wahlkreise haben das Menschen versucht. Menschen wie du und ich. Und es gab eine gemeinsame Plattform, wo sich jeder darstellen konnte mit so einem Fragenkatalog. Wofür stehst du? Das ist bürgerkandidaten.de. Das kann auch heute jeder einsehen. Und jetzt zur Europawahl haben sich dort einige halt Bürgerkandidaten getroffen. Ich war mit dabei. Und wir haben gesagt, wir würden eigentlich gerne auch bei der Europawahl antreten, um gute Inhalte voranzubringen. Also warum mache ich das? Das Konzept eben der Wirkraft, nicht? Des unabhängigen Wirtschaftssystems, die natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen voranzubringen, nicht? Das will ich pushen. Und dann haben wir uns getroffen und gesagt, okay, dann nehmen wir daran teil. Anders bei der Bundestagswahl mussten wir dafür jetzt so eine Wählervereinigung in Anspruch nehmen. Das ist eben unabhängige.info, kann man einsehen. Und wir mussten eine Liste machen. Also wer kommt als Erster, Zweiter, Dritter ins Europaparlament? Und um es kurz zu machen, ich bin mit über 2/3 Mehrheit an Listenplatz 1 gewählt worden, bin also Spitzenkandidat für die Europawahl.
Als Heiko Schöning.
Als Heiko Schöning, sozusagen als Einzelkandidat, denn genau darum geht es dort. Ja. Als Mensch, der einfach sozusagen dort steht, kein Berufspolitiker ist, einfach so mit seiner Haltung, mit seinem Inhalten, um jetzt insbesondere halt auch die Wirkraft nach vorne zu bringen. Und jetzt hat man eben die Chance, am 26. Mai einen Unabhängigen tatsächlich ins Parlament zu wählen und mit denen halt zu ermächtigen, dadurch gute Inhalte noch besser voranzubringen.
Was kann denn ein einzelner Kandidat im Europaparlament tatsächlich durchsetzen?
Ach, man kann immer mehr. Man muss Schritt für Schritt darüber gehen. Man hat als Abgeordneter dann doch die Möglichkeit, interne
Aber Sie werden ja dann parteilos.
Halt, genau, parteilos, beziehungsweise über die Unabhängigen, aber eben unabhängig. Eigentlich ist ja auch jeder Abgeordnete nach dem Gesetz nur seinem Gewissen verpflichtet. Aber wir wissen alle, Fraktionszwang, das ist nicht so. Ja? Das wird erpresst. Der Fraktionsvorsitzende sagt dann, also du stimmst mit oder das nächste Mal bist du nicht mehr auf der Liste. So läuft das Spiel. Ja. Und die meisten beugen sich dahin. Marco Bülow hat jetzt die Reißleine gezogen, hat gesagt, das kann ich nicht mehr verantworten, das mache ich nicht mehr. Ja. Also kurz gesagt, man kann da einiges machen und die Inhalte natürlich besser publik machen. Der Benchmark ist sozusagen Martin Sonneborn. der Kabarettist, der hat es eben auch schon geschafft ins Europaparlament und zwar eben nur mit 0,6% der Stimmen. Das heißt, man hat eine realistische Chance.
Mhm. Aber was macht Martin Sonneborn von Die Partei seit vielen Jahren dort? Ich erlebe ihn regelmäßig so als Kabarettisten, sage ich mal, obwohl ich das gar nicht mehr sagen kann, weil er macht ja kein Kabarett. Es ist eher eine Form von gute Selbstvermarkung mit real satirischem Anteil. Mhm. Aber politisch gesehen sehe ich nicht, dass er das macht, weil irgendwann ist das meiner Meinung nach, ich habe verstanden, was er sagen will, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, aber man hat, meiner Meinung nach, sollte man im Parlament dann auch sagen, so, und jetzt fange ich mal mit konkreten Vorschlägen an, was ich gerne, habe ich noch nicht gehört, sondern die Antworten sind so, dass man sie als, dass sie witzig sind, aber dann ist noch nichts geleistet. Mhm. Also,
ja, Sie haben recht. Also ich meine, natürlich kann man jeden Einzelnen kritisieren, aber ich bin der Meinung, Martin Sonneborn macht eine gute Arbeit nach Kräften, was er kann. Und er kann mit seiner tollen satirischen Art, hat er schon einige Missstände eben sehr wunderbar aufgedeckt. Was er vielleicht nicht so hat, sind eben Inhalte. Gut, und jetzt komme ich. Ich habe nicht das Talent dazu, der Showman zu sein. Und ich bin kein guter Verkäufer. Aber ich habe eben wirklich sehr, sehr gute Inhalte.
Also Sie möchten gerne das soziale Konstrukt, die soziale Idee, die Überzeugung von Rudolf Diesel ins Europaparlament bringen.
Genau. Und dabei natürlich auch viele andere Sachen machen. Also es geht halt darum.
Aber nennen Sie nochmal die beiden Stichdaten, die dann wichtig sind.
Genau. Stichdatum, die Wahl selber ist am 26. Mai 2019.
Das ist
schon bald. Aber jetzt haben wir noch vorher eine große Hürde. Und zwar müssen wir 4.000 Unterstützungsunterschriften leisten. Bei der Bundestagswahl muss man 200 leisten. Für ganz Deutschland, um für Europa anzutreten, sind es 4.000.
Mhm. Wo muss man die leisten?
Man muss die auf einem Formblatt leisten, das abgestempelt ist vom Bundeswahlleiter. Das kann man sich als PDF online runterziehen. Mhm. Das findet man bei bürgerkandidaten.de oder bei unabhängige.info. Ja? Ich habe das, ich glaube, hier haben wir das dabei. Man kann das sehen. Das ist nur die demokratische Chance, dass wir mit auf dem Wahlzettel sind. Ja? Mhm. Das ist völlig unverbindlich. Das ist auch datengeschützt. Das wird später vernichtet. Ja? Und das ist nicht die Wahl.
Es gibt hier keine Kamera. Die ist immer dort. Also das ist ein fantastisches Formblatt.
Dankeschön. Ich bin kein Medienprofi.
Stark. Hübsch, nicht? Gut, das kann man sich rauslassen. Und Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift. Das ist eine normale Anlage. Und da kann man dann wahrscheinlich eine Arbeitsdienstgrad-Einheit, wie es bei der Bundeswehr heißt, eintragen und sagen, wen man unterstützen möchte. Hier. Okay, davon werden 4.000 gebraucht, richtig, damit man weiterkommt. Okay, Sie wollen diesen Weg tatsächlich gehen.
Richtig.
Wir hatten ja schon mehrfach Jungpolitiker, sage ich jetzt mal, ja, die hier versucht haben, eben als Direktkandidaten in die entsprechenden Parlamente zu kommen. Warum wollen Sie sich das eigentlich antun?
Ich bin mir völlig bewusst, dass es Vor- und Nachteile hat. Ja? Aber warum? Es ist eine ganz einfache Sache. Das ist die Konsequenz draus, aus Verantwortungsgefühl. Ich bin nochmal für Frieden. Das heißt insbesondere Aufrüstung, nein danke. Mhm. In Europa werden halt jetzt Milliarden über Milliarden ausgegeben, um eine europäische Armee aufzubauen, die an den Parlamenten vorbeigeht. Ja? Nicht mehr demokratische Kontrolle. Wir werden es erleben, Schritt für Schritt, Salamitaktik, ja, Juncker lässt grüßen, wird es aufgebaut, eine Europaarmee zu haben, über die dann nicht demokratisch mehr entschieden wird, sondern wie in anderen Bereichen auch EU-bürokratisch.
Also das heißt, der Markt letztendlich.
Unsere Söhne und Töchter, die gehen eben dahin, werden hingeschickt, so wie jetzt auch in Syrien, unter falschen Voraussetzungen, ja.
Und glauben Sie in dem Zusammenhang, weil die Bundeswehr zum Beispiel hat ja große Probleme, das nötige Personal zu bekommen, glauben Sie, dass die Wehrpflicht ganz schnell wieder eingeführt wird?
Das ist zu befürchten, gerade wenn man halt die großen Linien, die dahinter sieht. Mhm. Wenn man jetzt sieht, die deutsche Bundeswehr will jetzt wieder Panzer bauen, so wie wir das damals halt in den 80er Jahren hatten. Wozu braucht man Panzer? Das kann man nur halt in einem Gelände benutzen, die halt die nordeuropäische Tiefebene ist. Und die Bundeswehr steht jetzt ein paar Kilometer vor St. Petersburg. Willy Wimmer hat es genau beschrieben. Und ich war kürzlich sogar dort an der Straße, an der halt die Bundeswehr stationiert ist. Wir stehen mit ein paar Kilometern vor St. Petersburg mit deutschen Kampfpanzern. Also was machen wir da zum Teufel da? Mhm. Nicht? Es ist, und uns wird uns wieder medial eingeredet, der böse Russe. Ja? Es ist schlicht und ergreifend nicht durch die Fakten gedeckt.
Aber lassen Sie uns nochmal auf die beiden Fakten kommen, nämlich die Daten, die für Sie elementar sind. Also angenommen, jemand sieht das, sagt, okay, ich setze jetzt mal auf den Heiko Schöning, da habe ich einen Direktkandidat, Arzt, der durch sein Tun vorher bewiesen hat, dass er ins Zweifeln gekommen ist und der konsequent sagt, okay, ich möchte da gegen den Strom schwimmen, ich möchte aber eben auch Lösungsansätze mal ins Parlament bringen und nicht nur die anderen kritisieren, dass sie alles falsch machen, weil das sehen wir so. Wie kann ich Heiko Schöning unterstützen? Wie geht es?
Der beste und direkteste Weg, und das brauchen wir einfach bis zum 1. März, und das ist sportlich. Mhm. Ja? Wir brauchen 4.000 Unterstützungsunterschriften. Mhm. Laden Sie sich das PDF runter, bürgerkandidaten.de oder unabhängige.info, und unterschreiben Sie es handschriftlich und schicken Sie es dann wieder zu uns zurück. Mhm. Denn ich kann es nicht alleine. Und das ist jetzt auch die Frage, ob genug Leute auch zusammenkommen, den Hintern hochzukriegen und einen kleinen Teil zu machen. Und der kleine Teil heißt in dem Falle Unterstützungsblatt, datengeschützt halt herunterladen, unterschreiben, hinschicken. Und dann haben wir die demokratische Chance, mit auf dem Wahlzettel zu stehen.
Mhm. Ja. Und dann findet die Wahl wann statt?
Die Wahl dann am 26. Mai.
Und dann muss man an dieser Wahl natürlich auch teilnehmen, genau, und sich dann für den Kandidaten, den man unterstützen möchte,
richtig,
mit diesem Kreuz,
genau,
dieser Analphabetendemokratie,
und dann kann man sich dann entscheiden. Entscheiden, ob
Heiko Schöning oder wer auch immer da, genau, machen.
Und wofür man steht, kann man bei mir halt auf bürgerkandidaten.de im Profil halt nachlesen. Mhm. Das ist ein Fragenkatalog, aber auch von allen anderen Kandidaten, die mit auf der Liste stehen. Und die ersten 10 kenne ich alle halt persönlich und kann sagen, gute, ganz normale Leute, Tischler, Therapeutinnen, Ingenieure, Menschen wie du und ich, jeder halt mit seiner bisschen Ausrichtung, aber mit gesundem Menschenverstand. Mhm.
Herr Schöning, vielen Dank fürs Kommen. Ich glaube, wir haben in diesem Gespräch rübergebracht, wie Sie ticken. Ich hoffe, Sie sehen das genauso, dass wir das geschafft haben.
Ich hoffe es.
Ja, doch. Ich möchte zum Schluss aber noch eine ganz wichtige Frage an Sie stellen. Ich habe es bei den Grünen erlebt, wie Menschen, denen ich mal geglaubt habe und die vielleicht auch mal so waren,
ja,
oder sich extrem gut verstellt haben, was ich jetzt nicht glaube, aber wie die sich verändert haben durch den Konsum oder dem Ausgesetztsein von Macht. Die, wenn man das ihnen vorher erzählt hätte, was aus ihnen werden würde, was Macht mit ihnen macht, hätten sie gesagt, du hast ja nicht mehr alle. Wie sicher sind Sie, dass, wenn Sie zu Macht kommen, sich nicht auch so verändern wie ein Joschka Fischer?
Also, ich kann...
Können Sie es ausschließen?
Ja, natürlich kann ich es für mich ausschließen. Und es gibt sogar die Frage auf diesem Profil, die genau diese Frage übrigens stellt. Und ich habe sie kurz beantwortet. Ich mache es mit dem Spiegel an meiner Wand. Ja, ich will da reinschauen können. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
Von dem, weil Sie letztendlich das ja auch nicht wissen.
Ja, natürlich, das weiß ich nicht. Ja, also, gut, ich weiß ja, worum es mir geht, nicht? Und wie man es machen kann. Und das ist gar keine Frage. Das viel Tollere ist ja, es geht ja gar nicht um meine Person, sondern ich will das Konzept der Wirkraft eben voranbringen. Und das ist übrigens... Ja, dann noch eine spannende Frage. Kann man dieses System korrumpieren, wie eine Partei, wie aus den Grünen, die Olivgrünen geworden sind? Ja? Und das kann man eben nicht. Das geniale Konzept von Diesel ist so aufgebaut, dass man es eben nicht so umdrehen kann, weil es viel demokratischer ist, weil es eine viel breitere Basis hat.
Das, was es, also es ist viel stärker selbst korrigiert.
Richtig. Man hat nur zwei Bausteine eigentlich dabei. Das eine ist die Bürgschaftsbank. Das war also diese Karte hier. Mhm. Und das zweite ist das solidarische Regelwerk. Ja. Das steht im Buch drin.
Ja.
Und das ist jetzt nun die Arbeit, dass wir das jetzt in der nächsten Zeit halt in der Sprache aktualisieren und eben veröffentlichen. Mhm. Und mit diesen beiden Bausteinen kann man es machen. Mhm. Und man ist unabhängig davon, dass es korrumpiert wird.
Sie haben noch nie als Berufspolitiker gearbeitet. Angenommen, Sie schaffen es und kommen ins Europaparlament. Wie sieht so eine Arbeit aus? Ich meine, Sie sind ja in Deutschland beheimatet. Müssen Sie nach Brüssel umziehen?
Ja, das muss man zum Teil. Also ich kenne es sogar, ich war halt, als ich noch diese onkologischen Sachen gemacht habe, war ich schon vor rund 20 Jahren schon mal in Brüssel, habe da mit einer Europaabgeordneten dort Veranstaltungen gemacht, auf solchen Empfängen dort gewesen. Also ich weiß so ein bisschen halt, wie das Ganze abläuft. Und in Berlin habe ich das auch gesehen. Im Prinzip ist es immer wieder das Gleiche. Man ist da von Lobbyisten umschwärmt und. Man muss einfach sehen, welche Dinge man dort tatsächlich bewegen kann. Und es geht hauptsächlich eben darum, die Wirkkraft voranzubringen.
Aber was kann ein Einzelner leisten? Oder würden Sie sich dann zusammentun mit anderen Privatkandidaten, also solo, dazu gemeinsam? Ist das eine Taktik? Weil einer alleine im Europaparlament hat wenig Möglichkeiten.
Ich bin ja als Arzt, gucke ich immer auf die einzelnen Menschen dazu. Und ich kenne auch persönlich halt auch jetzige Europaabgeordneten. Und es ist ja nicht, und es sind so ja auch gute Menschen mit guten Charakteren, die halt aber oftmals glauben, dass sie in Strukturen gefangen sind, in denen sie nichts machen können. Und wenn man ein persönliches Gespräch hat und Alternativen aufzeigt, und das ist eine Alternative, dass man sagt, mach das doch so. Denn wie viele halt im Bundestag sozusagen mutieren, das geht ihnen gesundheitlich nicht gut. Mhm. Ne? Werden immer dicker. Alkohol ist ein großes Problem im Bundestag. Man kann es einfach mal aussprechen, ja. Persönlich geht es nicht gut. Mhm. Und ich denke auch, in so einem großen Parlament wie das Europäische Parlament findet man auch den einen oder anderen, ja, den man persönlich, aber auch für die Gemeinschaft halt motivieren kann.
Mhm. Warum kommt es für Sie nicht in Frage, bei einer Partei einzutreten, wo Sie sagen, der sind Sie zumindest am nächsten?
Ja, also ich hatte mir das früher durchaus halt angeschaut, aber ich bin nie in eine Partei eingetreten. Und ich muss heute sagen, zum Glück. Ja. Mhm. Und ich kann es ja nun auch wirklich verstehen. Also wenn man noch nicht so viele Informationen hat, und das ist es einfach, und da machen Sie ja auch ganz hervorragende Arbeit auch dazu, immer wieder zu informieren. Und man kann diese Quellen ja einfach unabhängig prüfen und sehen, so läuft der Hase. Ich war genauso halt 3-4 Jahrzehnte auch nicht gut genug informiert.
Sie haben sich auf Klaus Kleber gefreut.
Ich habe mich auf Klaus Kleber gefreut. Ich habe mich immer, wenn ich nach Hamburg reingefahren bin, immer gefreut, diese Leuchtschrift zu sehen, der Spiegel. Wenn ich das heute sehe, ich ärgere mich und denke, dieses ehemalige Nachrichtenmagazin, was haben die alles nicht berichtet? Ja? Das ist, wie haben die ihre Leserschaft im Grunde genommen verraten? Ich habe natürlich das Gefühl, das war früher anders. Ja? Da habe ich mich noch gefreut. Aber wenn man das wirklich sieht, es ist anders und wir müssen schlicht und ergreifend halt aus der lamoyanten Haltung halt rausgehen und sagen, hey, was können wir selber machen? Und deswegen bürgerkandidaten.de. Hingehen, die Chancen nutzen. Aber wir können es nur gemeinsam. Ich alleine kann es nicht machen.
Mit anderen Worten, wir können es nur, wenn wir als wir agieren.
Richtig.
Herr Heiko Schöning, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Und ich hoffe, Sie haben es hier in unserem Baumhaus-Tree-TV genossen. Jetzt ist es dunkel geworden. Ja? Da unten sieht man das Licht von Schwarzach. Gibt es übrigens ein ganz hervorragendes Klinikum. Wollte ich nur mal sagen, mit der ganz tollen Skichirurgie.
Notfalls arbeite ich als Fensterputzer, so wie in die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
Aber zur Chirurgie, die Sie hoffentlich nie in Anspruch nehmen müssen als Skifahrer, weil Sie fahren ja gar keinen Ski.
Genau.
Warum eigentlich nicht?
Das ist mir zu gefährlich. Ich kenne kaum Skifahrer, die sich nicht schon mal was gebrochen haben. Mhm. Und ich bin Hanseat, also ich bin da lieber auf dem Wasser.
Mhm. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Schauen wir einfach noch mal ein paar Minuten raus. Noch einen Tee?
Sehr gerne.
Das war's jetzt hier. Ihr könnt abschalten. Wir gucken nur noch raus. Ne?